Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 134. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite, mein Name ist Chris, befinden sich Pascal.
Moin.
Und André.
Moin moin.
Und wir haben, nein, das geht aber ein bisschen motivierter.
Moin moin.
Vielen Dank. Wir haben heute wieder eine Spezialfolge für euch, denn wie ihr vielleicht wisst, und davon gehen wir mal ganz stark aus, wenn ihr Horrorfilm-Fans seid, steht das Fantasy-Filmfest wieder an. Und zwar das richtige Fantasy-Filmfest. Natürlich immer noch so ein bisschen oder eher ein bisschen mehr als ein bisschen weniger unter Corona-Bedingungen. Also wenn ihr da Karten für haben wollt, dann schaut bitte direkt pünktlich zum Verkaufsstart rein. Das wäre jetzt zum Beispiel für unsere Hamburger Freunde am 4. September. Aber das findet ihr natürlich auch alles auf der Webseite des Fantasy Filmfest. Nichtsdestotrotz wollen wir euch zumindest kurz darüber informieren, wann das Fantasy Filmfest in eurer Stadt oder in eurer Nähe stattfinden wird. In Berlin findet das Fantasy Filmfest als erstes statt, und zwar vom 9. bis 13. September. Ebenfalls zu denselben Daten in Frankfurt. In Hamburg, München und Nürnberg findet das Fantasy Filmfest vom 16. bis 20. September statt und in Köln und Stuttgart vom 23. bis 27. September. Da sollte jeder doch einen passenden Ort und ein passendes Datum finden. Aber wie gesagt, schaut früh genug rein, sichert euch eure Tickets. Die Plätze werden natürlich nicht, also nicht der komplette Kinosaal wird vergeben werden. Es wird natürlich dort ein begrenztes Kontingent geben.
Ja, wie man ja auch merkt direkt, wenn du schon bei begrenzt bist, man merkt ja auch einfach, das Filmfest selbst ist eingedampft, ne? Sonst ist ja immer gut 2 Wochen. Jetzt sind es halt nur knapp 5 Tage oder 4 Tage. Ist eben auch Corona geschuldet. Eingedampftes Programm, weniger Tage, weniger Filme. Es sind 21 Filme statt wie sonst 50. Warum das so ist, kann man ja direkt schon mal teasen, erfahrt ihr auch noch konkreter am Ende der heutigen Folge. Denn wir haben noch nach unserem Filmtalk dann noch ein Interview vorbereitet. Aber da kann jetzt auch Chris wieder mehr zu sagen.
Nö, sag du noch, André.
Sag ich noch.
Du dieses Interview geführt. Mit wem hast du denn dieses Interview geführt?
Genau, also deswegen dranbleiben heute. Wir werden uns später dann quasi vorsorglich verabschieden, aber dann geht die Folge noch ein bisschen weiter diesmal. Ich habe ein Interview führen dürfen mit der Head of Programming vom Fantasy Filmfest, also eine der drei Gründerinnen oder beziehungsweise Geschäftsführerin. Ich glaube, Gründung hat sie noch nicht mitgemacht, aber sie ist schon sehr lange dabei. Friederike Dellert, aka Fredi. Sie kümmert sich also, sie ist Kuratorin vom Programm, sie kümmert sich um das Programm, sie sucht die Filme aus und so weiter und das eben schon seit, sie sagt im Interview, ich habe es ehrlicherweise gerade nicht auf dem Schirm, aber wirklich seit sehr vielen Jahren, schon seit Anfang der 90er ist sie dabei, also ewig, ewig lang. Und das, weil das Filmfest gibt es ja schon seit den 80ern, das ist ja wirklich schon extrem lange am Markt. Und ja, sie hat da eben schon viel mitgemacht und hat mir eine halbe Stunde lang diverse Fragen beantwortet rund ums Filmfest. Es geht eben auch um Corona natürlich, wie das also eingeschlagen hat dieses Jahr, was für sie die Schwierigkeiten waren. Es geht um Programmauswahl, es geht um ja den Wandel des Filmfests an sich, wie es sich über die Jahre so vom wirklichen Nischenpublikum bis hin jetzt dazu entwickelt hat, dass sie auch mal ein It-Remake als Deutschlandpremiere zeigen können. Ganz, ganz, ganz spannendes Interview mit wirklich tollen Einblicken in das Filmfest und hinter die Kulissen auch. Von daher auf jeden Fall später dann dranbleiben.
Ich bin sehr gespannt. Und genauso gespannt könnt ihr tatsächlich auf das Filmprogramm des Fantasy Filmfest sein. Denn es ist eine bunte Mischung. Wir haben wieder alles dabei. Wir haben Home Invasion Thriller dabei. Wir haben ja, Period-Dramas haben wir dabei. Wir haben Fun-Splatter-Filme dabei. Wir haben, so viel wie ich schon mal verraten, meinen bisherigen Film des Jahres dabei. Monster, Zombies, alles ist dabei. Und das wollen wir euch jetzt nacheinander vorstellen. Das können wir deshalb machen. Deshalb schönen Dank auch an die Organisation des Fantasy-Filmfest, weil wir eben einen Großteil der Filme bereits im Vorfeld sehen konnten und euch deshalb diesmal eine Preview und nicht eine Review des Programms geben können. Und den Anfang macht André, der hat sich nämlich den Film Amulet angesehen.
Genau, Amulet aus dem Jahr 2020, ganz frisch aus UK, ein Film von der Regisseurin Romola Garay, ist eigentlich eine Schauspielerin, hat sich jetzt hier als im Regiedebüt versucht, ihr Erstlingswerk. Und ja, worum geht's? Es ist ein psychologischer Horror. Ja, Thriller würde ich nicht nach, ist schon ein klassischer Horrorfilm eigentlich, der aber eben versucht, in dem sehr beliebten Metier eher des psychologischen Horrors zu wandern, wie es gerade eben viele tun, Hereditary, Babadook und Co. Es geht hier um Ex-Soldaten Tomasz, der in London lebt und obdachlos wird und eine Unterkunft sucht. Und er kommt an eine Nonne, gespielt von Imelda Staunton, die kennt man wahrscheinlich am besten aus den Harry Potter-Filmen, und sie vermittelt ihn an eine junge Frau und ihre im Sterben liegende Mutter, die gemeinsam in einem ja eher heruntergekommenen Haus wohnen. Und er kriegt angeboten, er kann da einziehen und da eben leben bei den beiden Frauen und muss dafür eben ein bisschen das Haus auf Vordermann bringen, handwerken, Klempnern und so weiter. Und er nimmt das eben an und merkt recht schnell, dass da im Haus irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Was ein bisschen erstmal klingt wie so ein typischer, ja, man mag schon denken, so geht in die Geisterhorror-Richtung, ja, vertut sich da. Es ist wirklich ein sehr ruhiges psychologisches Drama erstmal. Man erfährt in Flashbacks dann mehr über Tomasz, mehr über seine Zeit als Soldat, dass er da auch, was er da erlebt hat und wodurch sein PTSD, was er eben hat, ausgelöst wird. Und nach erfährt man eben mehr über seine Gedankenwelt und woran er knabbert, so seinen inneren Dämonen und woran er leidet. Und die Regisseurin selbst sagt über ihren Film, es ist ein feministischer Horrorfilm und dem stimme ich zu. Die Bilder sind zwar, also das feministische Bild, was da vermittelt wird, ist zwar eher begraben, sag ich mal, da muss man ein bisschen für buddeln, um da auf was zu stoßen. Es ist aber dann gerade im Finale wird es dann halt sehr deutlich präsentiert. Und es geht halt so darum, es geht so um Schuld, um Vergebung, aber gleichzeitig auch so ein bisschen um Verleugnung von Dingen, die man getan hat. Denn man erfährt halt, dass Tomasz eben auch Verbrechen im Krieg begangen hat. Und die lassen ihn nicht los und überträgt sie aber jetzt eben auch ins Jetzt und so weiter. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das nimmt dann doch schon ein bisschen was vom Film weg. Was wichtig einfach ist zu sagen, er ist extrem langsam. Es ist ein Slow Burn, wirklich bis zur Unendlichkeit. Er lebt durch Dialoge, durch hier und da kurze skurrile Bilder auf dem Weg zum Finale, aber er lehnt sich ja nicht zu weit aus dem Fenster, er bleibt schon sehr geerdet. Die ersten 80 Minuten, da geht so 95 circa, muss man wirklich wollen, wirklich ein sehr ruhiger Film, aber dann dreht er plötzlich im Finale, das ist, da hat man im Vorfeld schon viel drüber gehört, dreht er wirklich alles auf 180 und wird so, ich habe ihn beschrieben als eine Mischung aus We Are the Flash und Mother und fängt da an, plötzlich komplett surreal zu werden mit fast schon Lovecraft-esken Body-Horror-Mutationen und dann wirklich religiös-feministischen Symbolen zu arbeiten und dreht plötzlich völlig frei. Habe ich nicht mit gerechnet. Ist halt auch sehr konträr zum Rest, was nichts Schlechtes sein muss. Ich finde aber leider einfach, dass dieser krasse Impuls, der dann zum Schluss da ausbricht, macht leider die 80 Minuten davor nicht besser. Und die sind leider einfach wirklich, wirklich langsam und träge und durch die Erzählung der Flashbacks funktioniert auch meiner Meinung nach nicht so gut, wie, glaube ich, die Regisseurin sich das vorgestellt hat. Und vor allem, wenn der Film so feministisch sein will, dann finde ich es ein bisschen schade, dass er dann eben doch wirklich eigentlich nur den Tomasz so richtig im Fokus hat, ihn auch als Hauptcharakter da herausstellt. Auch wenn es dann quasi um seine Läuterung am Ende schon geht. Aber die Frauen kommen auch selbst zu kurz, obwohl sie eigentlich die sein sollen, die sich hier dann am Ende als stark herausstellen oder die als Gewinner herausgehen aus der ganzen Sache. Es ist ein sehr seltsamer Film. Mir hat er nicht so gut gefallen, einfach weil er mir einfach doch zu wenig erzählt hat am Ende des Tages oder beziehungsweise auch zu wenig Schauwerte hat. Von daher, das Finale kann es dann nicht retten. Von daher, ich gebe eine vorsichtige Empfehlung. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die damit sicherlich ihre, sag ich mal, Spaß in Anführungszeichen haben werden, die da eine interessante Geschichte sich rausziehen können. Bei mir hat einfach dieses extrem fast schon in die Langeweile überlaufende Slowburn in dem Fall nicht funktioniert. Und es liegt nicht daran, dass ich keinen Slowburn mag, aber man muss langsame Filme mit langsamem Pacing auch können. Und ich finde, das hat die Romolagerei hier nicht gezeigt, meiner Meinung nach. Von daher eine ganz vorsichtige Empfehlung. Wer auf Surreales steht, gepaart mit so psychologischen Themen, kann da reinschauen, aber es ist jetzt auf keinen Fall meiner Meinung nach ein Highlight des Filmfests.
Was würdest du dem Film geben?
Ich habe dem jetzt eine 2 von 5 gegeben auf der Letterboxd-Skala.
Du hast den ja als Mischung aus, oder zumindest das Finale als Mischung aus We Are the Flash und Mother beschrieben. Heißt das auch automatisch, das ist ein Film, bei dem potenziell Leute den Saal verlassen könnten? Oder ist er dann doch nicht so drastisch?
Also wenn sie dann gehen, dann verpassen sie halt einen Abspann. Also das ist halt das Ende nur. Es ist wirklich, also bis dahin passiert auch nichts. Es ist wirklich das Ende, was dann wirklich so eskaliert, aber es ist auch jetzt kein, es ist nicht so schlimm in dem Anführungszeichen. Es ist eher surreal. Es gibt ein paar Body-Horror und ein paar glitschige praktische Effekte, die auch sind auch sehr gut, aber es ist eher einfach surreal und weird. Es ist nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt hier raus. House of Jack Bild oder so, ne? Also auf der Ebene nicht. Es ist einfach sehr, sehr abgefahren und Mother erwähne ich halt wegen dieser religiösen Formel, die noch so ein bisschen da drin steckt und so ein bisschen fast schon so Mutter Gottes Rehabilitation. Oh mein Gott, schweres Wort. Rehabilitation, genau. Deswegen erwähne ich den Film und We Are the Flash einfach aufgrund dieser skurrilen Bilder, die auch dann in so einem kompletten Farbspektakel aufgehen. Und es ist einfach wirklich sehr weird und konträr zum Rest. Aber es ist jetzt kein, wie gesagt. Und selbst wenn das jemand so verstörend findet, dass er rausgehen muss, wie gesagt, dann verpasst du die letzten 2 Minuten vom Film, weil dann setzt das erst ein.
Einer der Hype-Titel im Horrorbereich dieses Jahres ist tatsächlich Becky und das Fantasy-Filmfest konnte sich diesen Film sichern, der natürlich vor allem durch seine prominente Besetzung mit Kevin James, allen bekannt aus der beliebten Sitcom King of Queens, besetzt ist und dadurch so ein bisschen in die Presse und ein bisschen in den Hype kam, weil Kevin James eben entgegengesetzt seines Standardtypus besetzt wurde. In Becky selbst geht es um das titelgebende Mädchen Becky, das mit ihrem alleinerziehenden Vater, dessen neuer Freundin und deren Sohn einen Ausflug zum Haus am See macht und dann tauchen dort finstere Neonazis mit angeführt von Kevin James auf und dringen in das Haus ein und die wollen irgendwas haben. Keiner weiß so recht genau, was es genau ist, um was es sich handelt. Das ist so ein bisschen MacGuffin-mäßig aufgebaut. Aber die finsteren Gangster haben letztendlich keine Rechnung mit Beckys ziemlich gewaltigen Survival-Skills gemacht und so entpuppt sich eine Mischung aus Home Invasion und aus Revenge-Thriller, der es tatsächlich ziemlich in sich hat. Was mich zunächst verwundert hat, weil der Film von Carey Mannion und Jonathan Miller ist, die vorher Cuties und Bushwick gemacht haben, die jetzt eher so im mittelmäßigen Sektor anzusiedeln sind. Aber das ist aus meiner Perspektive ein bockenstarker Home Invasion-Thriller, der eben Spannung bietet, Tempo bietet und vor allem auch Gewalt bietet. Und das ist zwar alles nie so ganz subtil und ich glaube, ihr werdet mir gleich auch recht geben, wenn ich sage, dass nicht nur die ein oder andere Szene, sondern ziemlich viele Szenen durchaus ins Comichafte abdriften. Das fängt eben auch schon bei der Figur von Kevin James an, der hier, stelle offensichtlich einen Neonazi dar. Natürlich hat er irgendwelche Hakenkreuze und irgendwelche antisemitischen Zeichen und SS-Runen auf dem Schädel tätowiert, all over the place. Das sorgt schon so ein bisschen für Stirnrunzeln und hat mich so ein bisschen auch an Green Room erinnert, wo das auch so ein bisschen so gehandhabt wurde. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, Kevin James in diese Rolle zu beobachten. Er hat das auch wirklich gut gemacht und ich finde, seine stämmige Erscheinung hat perfekt dazu gepasst und er hat eben noch so einen Handlanger an seiner Seite, das ist Robert Millay, der ja auch sowas von Tier ist, also ich weiß nicht, wie groß der ist, das müsste man mal nachgucken, vielleicht kann Pascal das mal nebenbei recherchieren, aber der ist bestimmt 2,5 Meter oder 2,10 Meter groß und auch 2 Meter breit und komplettes Tier und auch der sorgt, hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, aber das große Highlight des Films ist tatsächlich Lulu Wilson, die ja viele auch schon, auch mich durchaus in Ouija begeistert hat, hat auch in Ready Player One mitgespielt und sie spielt quasi das Mädchen, was so oft der Wechsel ist zwischen Kindheit und Teenagertum und sie macht das wirklich richtig klasse. Und ansonsten muss ich sagen, Setting ist simpel und effektiv. Man hat diesen natürlich diesen Turn drin, der das Ganze halt diesen normalen Home Invasion Thriller zu einem Revenge Part und zu einem Home Alone Part führt. Der ist nicht realistisch, aber der ist wahnsinnig unterhaltsam und der Film kennt auch keinerlei Abneigung gegenüber Gewalt und splattert tatsächlich ziemlich hart los und macht das auch mit toll visualisierten, größtenteils handgemachten Spezialeffekten. Und was mir auch dort gefallen hat, und wir hatten es jetzt schon beim The Descent in der letzten Episode und bei Scream in der vorletzten Episode, auch dieser Film hat wieder viele Szenen, die einfach beim Zusehen schon richtig, richtig doll wehtun. Aber trotzdem ist es eher so und deswegen glaube ich, wird der Film beim Fantasy-Filmfest auch ziemlich gut ankommen. Es ist eher so, dass man jubelt bei den Gewaltszenen. Also sie sind ultra brutal, aber es ist eher so, dass man die Hauptcharakterin anfeuert und deswegen sich freut, wenn sie sich eben rächt an den Peinigern ihrer Familie. Und das ist dann am Ende irgendwie doch Fun-Splatter, das ist Festival-Kino. Ich verstehe auch, dass die meisten Leute den eher durchschnittlich finden, aber ich muss sagen, er hat meinen Filmgeschmack komplett getroffen. Ich fand ihn einfach klasse, muss ich sagen. Schön schnell, schön spannend, ultra brutal, alles, was unnötig ist, wird ausgelassen. Deswegen würde ich dem tatsächlich 4,5 von 5 geben. Wie sieht's bei euch aus? Pascal, du hast ihn auch gesehen.
Ja, ich habe ihn auch gesehen. War auch ja maximal gespannt, weil du hast es ja schon erwähnt, Kevin James aus King of Queens, eine Sitcom, die ich immer sehr geliebt habe und auch heute immer noch sehr mag. Und so sehr hat es mich halt auch immer geschmerzt, ihn dann halt danach immer nur in solchen, sehr mediokren bis eigentlich auch größtenteils eher schlechten Komödien zu sehen, die er da mit oder von Adam Sandler produziert abgedreht hat. Und ja, jetzt zum ersten Mal in einer ernsthaften Rolle und dann halt gleich so das volle Kontrastprogramm. Viel extremer geht's ja halt nicht. Du hast es ja auch schon gesagt. Also das ist halt, also dass der Neonazi spielt, dann ja halt auch nicht einmal subtil. Aber er ist halt aber auch, glaube ich, einfach verhältnismäßig authentisch dennoch, weil das ist ja auch einfach in den USA so, dass da man teilweise jetzt ja keine Schwierigkeiten hat, die Leute anhand von sehr eindeutigen Tattoos zu erkennen. Ich bin auch grundsätzlich, hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht. Wie du gesagt hast, Lulu Wilson hat mich hier auch komplett weggeblasen. Also die hat auch jetzt teilweise halt gerade am Anfang nicht mal die dankbarste Rolle, die spielt ziemlich ätzend, aber das ist dann halt auch wichtig für den Payoff am Ende, damit man ihr halt auch irgendwie abkauft, wie krass sie dann abgeht. Das macht richtig Spaß. Kevin James spielt seine Rolle auch gut. Das hat mich halt auch sehr glücklich gemacht, weil ich hoffe, dass das jetzt halt auch nicht der letzte Ausflug in, muss ja nicht mal unbedingt immer der Genrefilm sein, aber halt mal in die ernsthaften und nicht albernen Quatschrollen. So, das wäre ganz cool. Wie du halt gesagt hast, hier und da geht der Film dann halt auch so mal in die komikhafte Richtung, wenn es darum geht, wie Becky sich ihren dich den Bösewichten stellt, was für Fallen und was für Pläne sie schmiedet, um sich halt denen gegenüberzustellen. Da kann man halt, wenn man es weit strecken möchte, so einen Vergleich zu Kevin allein zu Hause, Home Alone durchaus ziehen. Natürlich ist das hier alles jetzt nicht so albern und so lustig, aber trotzdem geht's so ein bisschen in die Richtung. Und das ist dann halt auch tatsächlich mein einziges wirkliches Problem mit dem Film, ist diese, dass der Film halt zwischen wirklich ernst und der ist halt auch wirklich böse und hart. So, da gibt's halt Momente, da macht der Film keine Gefangenen, da sterben Kinder, da werden wird der Mutter vor ihrem Sohn halt ins Bein geschossen, da sind Leute, die permanent in Todesangst sind und dann sterben halt auch durchaus hier und da einfach Figuren, wo man gesagt hätte, okay, da hätte ich jetzt auch mit rechnen können, dass dies irgendwie noch überlebt. Da ist der Film halt einfach brutal hart und das ist cool, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann ist da halt diese komikhafte Note mit drin, die auch cool ist, aber ich finde, das geht nicht so immer hundertprozentig zusammen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte das da noch ein bisschen besser gefunden, wenn der Film sich für eine Richtung entschieden hätte, für die harte wahrscheinlich, weil es einfach dann besser gepasst hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich doch trotzdem sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Und nochmal dein Rechercheauftrag. Ich habe das eben rausfinden können. Und zwar Robert Maillet ist 2,10 Meter groß.
Krass, recht gehabt.
Ehemaliger WWF-Wrestler. oder WWE, wie man jetzt sagt, ich habe davon keine Ahnung. ich habe dem 3,5 von 5 Sternen gegeben und gute 3,5 von 5 Sterne. Ich bin auf jeden Fall glücklich mit dem Film und hatte halt mein einziges Problem, wie gesagt, in dieser Diskrepanz oder darin, dass der Film meiner Meinung nach seinen Ton nicht immer zu 100% findet und trifft.
André, würdest du uns recht geben und kannst den Film auch empfehlen?
Ich habe gerade bald zusammen plötzlich meinen Namen gesagt, das war irgendwie romantisch. Ich will gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, weil ihr habt eigentlich alles gesagt. Ich bin eher auf Pascals Seite. Ich habe mich auch an diesem Shift des Tons gestört, weil einerseits, wie Pascal richtig sagt, ist er beinhart, konsequent, lässt halt Figuren sterben, wo du denkst so, wow. Und auf der anderen Seite hast du eben teilweise wirklich diesen fast schon kindlich übertriebenen Metzelkurs da drin, der eben wirklich so ein bisschen wie Home Alone auf im Wald wirkt. Fand ich auch. Hat sich nicht immer ganz, ist nicht immer einig geworden. So, ich hätte es auch begrüßt, dass er einen Strang durchzieht und auch lieber den härteren, weil teilweise er wirklich schon so auch so eher so an Eden Lake erinnert in manchen Momenten. Also wirklich, wirklich böse ist. Und dann dieses Rausschiften hin ins Lächerliche teilweise hat mir nicht so gefallen. Ein großer Kritikpunkt bei mir war vor allem auch die Figur auch von Kevin James selbst, auch von seinem Verhalten her, weil das fand ich halt auch nicht ganz gepasst, weil am Anfang, hat Pascal auch gerade gesagt, am Anfang wird gezeigt, als sie dann eben aus dem Gefängnis da ja ausbrechen, dass sie auch über Leichen gehen, und zwar auch über Kinderleichen. Ja, es wird also, sieht man nicht on screen, aber es wird angedeutet, dass sie eben einen Vater mit seinen zwei Kindern aus dem Weg räumen, um an sein Auto zu kommen. So, also er wird als absolut skrupelloser Mörder eingeführt, ja, der aus dem Knast kommt, der quasi wahrscheinlich lebenslänglich hat. Ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird, aber es wird impliziert, dass er schon echt ein Bad Motherfucker ist, der wahrscheinlich nie wieder das Tageslicht sehen wird, wenn es nach der Polizei geht. Aber dann halt eben später dann über den halben Film lang mit Becky rumdiskutiert teilweise und mit der Familie rumdiskutiert, wenn er vorher schon eingeführt wurde, als ich bringe einfach jeden um, der mich nervt. So fand ich so auch nicht ganz passend einfach. Da hätte er konsequenter sein müssen am Endeffekt. So, von daher, das waren so Kleinigkeiten, aber trotzdem hatte ich auch sehr viel Spaß mit dem Film. Der Gore ist ordentlich, so der Payoff ist auch cool. Becky ist wirklich eine, wie Pascal sagt, nervige Figur, aber die muss so sein, weil sie auch trotzdem dann auch wie so eine Toughness haben muss. Das funktioniert auch jetzt auch gut. Also alles, was ihr gesagt habt, sonst stimme ich zu. Und ich hätte mir noch gewünscht, dass er wenigstens noch aufgelöst hätte, was die Verbrecher eigentlich suchen, weil das wird eigentlich nie aufgelöst. Und das Ende teasert fast schon so Teil 2 irgendwie. Von daher, das sind meine einzigen Kritikpunkte. Trotzdem hatte ich eine gute Zeit mit dem. Fürs Festival super. Ich wette, der wird gejubelt und das ist auch zu Recht. Von daher bei mir auch 3,5 Sterne. Guckt ihn euch an.
Oh, das habe ich auch letztes Jahr bei Furies gesagt. Und dann war das am Ende doch nicht so der Hit bei den meisten Leuten. wir haben uns, André, wir haben uns Bring Me Home angesehen. Das ist ein neuer koreanischer Thriller, den das Fantasy Filmfest hier präsentiert. In dem Film geht es um Jung Jeon, deren Sohn bereits seit 6 Jahren auf mysteriöse Art und Weise spurlos verschwunden ist. Und die Suche nach ihrem Sohn lässt die leidende Mutter dann in einen Strudel aus Entführung, Kindesmissbrauch und Polizeikorruption in diesem Film abtauchen. Und ich finde, das ist wieder typisch das, was wir, aber positiv typisch das, was wir in den letzten Jahren gewohnt sind aus Südkorea. Eben, das ist ein knallharter Thriller mit einer richtig nihilistischen, fiesen Grundstimmung. Das ist ein Film, der in mir richtig tiefe innere Wut so ein bisschen hervorgebracht hat. Der hat mich extrem mitgenommen emotional. Es ist alles sehr düster, es ist alles sehr physisch und sehr psychisch brutal. Abgründe tun sich auf und irgendwie bekommt man immer nur Hoffnung durch das Verhalten der Mutter, die einfach ihre bedingungslose Liebe zu ihrem Kind immer wieder ins Spiel bringt und für Hoffnung sorgt, dass wir hier irgendwie noch ein Happy End in diesem Film bekommen. Und der ist auf Top-Niveau gedreht, der ist vor allem auch auf Top-Niveau gespielt. Das ist vor allem interessant, weil Kim Seong-woo dort, nicht Kim Seong-woo, das ist der Regisseur, aber Lee Jung-ah mitspielt. Das ist die Lady Vengeance aus Park Chan-wooks Film, den sicherlich auch viele gesehen haben aus der Vengeance-Trilogie. Und ansonsten ist er auch ansonsten hochkarätig besetzt. Also man hat all die Schauspieler, die dort mitspielen, hat man schon in anderen Filmen in hochkarätigen koreanischen Produktionen gesehen. Und ich finde, André, mich hat der Film sehr an Bedeviled und auch so ein bisschen an The Isle erinnert. Und wer diese Filme feiert, finde ich, der wird sehr viel Spaß in Anführungszeichen haben mit Bring Me Home, aber der wird großen Gefallen daran finden. Ich muss sagen, trotz des manchmal unglaubwürdigen Plots ist der Film von vorne bis hinten spannend und einfach großartig auch inszeniert und sehr emotional. Also mich hat er sehr bewegt. Wie ging es dir da? Achso, 4 von 5 von mir schon mal. So viel dazu.
Ja, geht mir eigentlich ganz genauso. Ich habe dem auch 4 von 5 gegeben, schon mal direkt vorweg. Hat mich sehr mitgenommen. Wie du sagst, er ist nicht immer ganz hundertprozentig ausgefeilt, was die Glaubhaftigkeit angeht. Es gibt so ein bisschen Suspension of Disbelief. Hat mich aber nicht gestört, weil die Story beziehungsweise einfach die Erzählstruktur doch so mitreißend ist. Du leidest mit ihr sehr mit der Mutter. Du willst halt einfach, dass sie Gerechtigkeit erfährt für ihren Sohn und so weiter. Das funktioniert gut. Das kann der Film gut vermitteln. Das können die Schauspieler vermitteln. Von daher, das habe ich nicht so gestört. Es ist auch so ein bisschen, ja, er ist auch so ein bisschen Misery Porn natürlich, gewollt. Es ist auch wieder so ein Film, wo man sich fragt, wie viel Schlechtes kann einer Person passieren so im Leben? Womit hat sie das verdient? Aber daran geht der Film trotzdem auf, ohne sich darin auch so zu suhlen, sondern er schafft es dann trotzdem auch diesen Plot weiterzutreiben, den Revenge-Plot aufzumachen. Und die Bilder sind sehr gut. Ich finde die Bilder, der hat einfach richtig starke Momentaufnahmen. Ich erinnere dann gegen Ende, ohne Spoiler, jetzt diese Szene dann in diesem, ich wollte schon sagen Wattenmeer, in diesem wo die Ebbe ist und sie geht da in das stillgelegte Meer quasi, diesem, ne, am Stein, die Szene am Ende, mit der gleißenden Sonne auf dem spiegelnden Meeresboden da, das ist wirklich unfassbar starke Bilder zu einer dramatischen Szene, so, da hat der mich richtig gepackt, der Film. Und ja, auch die Gewalt ist halt so, auch hier so explosionsartig, sehr gezielt, auch nicht so überbordend, das ist kein Splatterfilm, so, sie ist einfach sehr, sehr drastisch und hart und realistisch und auch diese Fischerkommune da, wenn das alles bei denen abspielt, ist alles auch so dreckig und so, du willst da auch voll nicht sein. Das ist einfach alles so schäbig, fast so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre am Meer irgendwie. Ja. Es ist alles wirklich einfach ungeil. Das sind einfach richtig asoziale Menschen und du wünschst denen einfach das Schlimmste so. Und das schafft der Film einfach nicht zu vermitteln. Ich finde, der zieht dich in so einen Sog richtig mit aus, sag ich ja, Mitleiden mit der Hauptfigur und du wünschst denen einfach nur die Pest an den Hals, weil es einfach so ekelhafte Menschen sind und auch mit den Polizisten natürlich dann eben dieses Level der Korruption, Vertuschung, so diese Kommunen da halt irgendwie zusammen, weil da eine Hand wäscht die andere und als Außenstehende die Mutter da hat halt einfach keine Chance und wirklich einfach der zieht einen mit runter, aber auf irgendwie eine positive filmische Weise, hat mir echt gut gefallen, also von mir auch absolute Empfehlung.
Ja. Du hast dir ja schon vor einer Weile Daniel Isn't Real angesehen. Wir haben auch schon mal kurz in unseren Quarantänetagebüchern über den Film gesprochen. Aber für die Leute, die Episode damals nicht gehört haben, vielleicht nochmal ganz kurz deine Einschätzung zu diesem Film.
Ja, genau. Also kann ich ja verweisen, hört nochmal rein in das Tagebuch. Da bin ich ein bisschen ausführlich auf eingegangen. Nochmal kurz, Daniel Isn't Real, Film aus 2019 vom Regisseur Adam Egypt Mortimer. Der hat auch diesen Some Kind of Hate gemacht. Vielleicht kennt ihr manche von euch. Und auch eine Episode in der Horror-Anthologie Holidays. Und spielen mit Miles Robbins und Patrick Schwarzenegger, ist der Sohn von Arnie. Der hier eine sehr gute Figur macht, ist ein schöner Showcase für sein Können, so, dem wünsche ich das Beste, ist auch cool, dass er hier so im Genrebereich anfängt, wirklich sehr guter Schauspieler, liegt in den Genen scheinbar, naja, das heißt gut, ich meine, was Schwarzenegger für ein Schauspieler ist, Arnie, das darüber kann man natürlich sehr lange streiten, aber er hat natürlich das Charisma auf jeden Fall weitergegeben, aber er macht das sehr gut hier.
Dünnes Eis, mein Freund, dünnes Eis.
Ja, ich weiß, ich mache da nur Spaß. Nein, definitiv. Es liegt in der Familie definitiv hier anscheinend präsent auf der Leinwand zu sein, denn das ist er definitiv. Es geht hier um einen Studienanfänger Luke, der hat ein sehr gewalttätiges Familien-Kindheitstrauma durchlebt und hatte als Kind einen imaginären Freund namens Daniel. Und der hat ihm eben durch schwere Zeiten geholfen. Und da ihn so ein bisschen sein Kindheitstrauma jetzt in den älteren Jahren wieder einholt, holt er auch Daniel wieder raus, um zu versuchen, so sein Trauma damit wieder erneut zu bewältigen. Und der Film spielt eben dann damit, zu hinterfragen, ist Daniel denn überhaupt wirklich ein imaginärer Freund oder steckt da irgendwie mehr dahinter? Und dann entfaltet sich eine Mischung aus Teenie-Horror, Psycho, Thriller und Drama rund um Schizophrenie und Angststörungen in einem ziemlich Cronenberg-esken Einschlag so, und Der war schon sehr ordentlich. Der hatte teilweise ein bisschen Pacing-Probleme, weil er am Anfang auch so sehr düster und böse einsteigt und sehr, 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 sehr ergreifend und drama-esk mit einer Horrornote, dann in diesen Teenie-Horror-Part überschwingt, wo er fast so ein bisschen, ja, also wirklich so einen Schwung bekommt, der, den du erst gar nicht mal siehst in dem Film und fast so ein bisschen lustig auch wird und so weiter. Und dann wieder abdriftet später dann in wirklich so Psychothriller-Horror-Gefilde nochmal richtig bösartig wird. Und dieser Shift ist ungewohnt und stößt ein bisschen auch die Grenzen der Seherfahrung erstmal, aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut eigentlich. Von daher, es ist ein sehr solider Film. Es ist kein Highlight für mich, so würde ich sagen, im Programm des Filmfests, aber man kann den sehr gut gucken. Also für mich ist es ein solides Ding, hab dem 3 von 5 gegeben. Von daher, guckt ihn euch an. Ein paar mehr Worte, wie gesagt, noch. Hört unser das Tagebuch nochmal nach.
Pascal, du hast dir das Centerpiece des Festivals angesehen, Dinner in America.
Ja, genau, Dinner in America, ein Film, ja, auch aus diesem Jahr 2020, ist spannend. Ich habe das jetzt mal so genremäßig irgendwo zwischen einer Coming-of-Age-Komödie mit so einem leichten Milieu-Drama-Einschlag verordnet. Regisseur ist Adam Wimeyer. Der hat sonst in seiner Filmografie nur The Bunny Game, das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2011, stehen. Und
kennst du den?
Ja, worum geht es? Nee, kenne ich nicht. Kennst du den?
Sei froh.
Achso, okay. Kann man nicht empfehlen?
Es ist schwer zu sagen, dass man das empfehlen kann. Es ist halt kein richtiger Film. Ich wundere mich auch, der geht fast 80 Minuten und ich wundere mich überhaupt, wie der das durchgekriegt hat, so einen langen Film darüber. Es geht im Endeffekt wirklich darum, bei Bunny Game eine Prostituierte wird entführt und hinten in einem LKW 70 Minuten lang gefoltert.
Okay, das ist
halt so Richtung August Underground, halt alles mit einer Shaky Cam und möglichst realistisch und richtig bestialisch, halt Frauen vergewaltigen und foltern, so, das ist halt, pff.
Okay, ja. Das ist, ja, abgefahren. Dann ist auf jeden Fall nämlich mal in den letzten 9 Jahren bei Adam Wimeyer viel passiert, denn auch er hat hier auch das Drehbuch geschrieben für den Film und das ist halt jetzt tatsächlich, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein Film, wo man auf jeden Fall später diskutieren kann, inwiefern der jetzt es verdient hat, das Centerpiece des Fantasy-Filmfests zu sein. Nicht, weil das schlecht ist, aber einfach, weil man jetzt von den, so wie man viele es vielleicht erwarten würden, weil man jetzt hier weder, meiner Meinung nach, Genre, man bekommt kein Horror, man bekommt kein Sci-Fi und auch keine Fantasy. Das ist ein sehr geerdeter Film. Es geht, im Kern geht es um 2 Figuren, und zwar um Simon. Das ist so ein, Late-Teenager, Punkrocker, sehr auf die falsche Bahn gekommen, abgedriftet, hat eigentlich eine wohlhabende und gut situierte Familie, aber die hat ihn auch verstoßen. Er spielt halt in der Punkband, da spielt er als John Q, aber niemand weiß, wer der Sänger dieser Punkband ist, weil er halt immer mit einer Skimaske auftritt. Und dann gibt's halt das Mädchen Patty, gespielt von Emily Skaggs. Oh, und sorry, Simon wird gespielt von Kyle Gallner, den kennt man auf jeden Fall wahrscheinlich aus dem Nightmare on Elm Street Remake. Genau, und Patty ist auch ein Mädel um und bei in seinem Alter. Und sie ist halt, ja, sie ist irgendwo liebenswert, sie hat auch nette Eltern, aber sie ist halt ein bisschen, im Film wird immer gesagt, sie ist ein bisschen langsam. Also sie ist jetzt nicht irgendwie dumm oder so, aber sie wirkt halt immer ein bisschen verpeilt. Sie braucht für alles ein bisschen länger, verliert deswegen auch ihren Job an der, so Studium und so ist auch nicht wirklich drin. Sie ist da einfach immer ein bisschen hinterher und ist halt auch so ein Outcast. Also beide sind auf ihre Art und Weise halt ein Outcast, gehören nicht zu den populären Kids, werden dann halt auch regelmäßig gemobbt und dann halt beschimpft. Und im Endeffekt, der Film dreht sich darum, wie die beiden sich kennenlernen. Simon halt von der Polizei gesucht, weil er schon wieder, er hat immer das, er ist ein, Gott, dafür gibt's auch einen Namen, er ist jemand, der immer Sachen anzündet.
Pyromane.
Ein Pyromane, danke euch beiden. Genau, ist ein Pyromane, immer wenn er irgendwie schlecht gelaunt ist oder wenn er irgendwie Streit mit wem hat, dann fängt er direkt an, was anzuzünden, was schlecht ist für ihn, weil er dann halt stets irgendwo auf der Flucht ist und irgendwo bei Freunden unterkommen muss. Und ja, die beiden treffen aufeinander und ab dann ist es so eine Mischung. Es ist auch ein bisschen Romantik, es ist Coming of Age, die beiden lernen sich besser kennen. Am Anfang sind sie halt sehr verschieden Und Patty ist halt auch großer Fan von dieser Punkband, weiß aber halt nicht, dass der Typ, mit dem sie jetzt hier die ganze Zeit abhängt, halt eben der Sänger ist. Und darauf läuft das am Ende so ein bisschen hinaus, dass man dann, ja, dass sie das mitbekommt. Und dann ist der Film halt sehr süß, er ist romantisch, er ist witzig. Er ist manchmal auch ein bisschen, ja, also so eine gewisse traurige Härte ist da schon mal drin. Also das Drama ist auf jeden Fall ja schon irgendwo im Film verankert. Da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich möchte auch nicht zu sehr spoilen, weil ich würde den Film durchaus empfehlen. Ich habe dem tatsächlich auch 4 von 5 Sternen gegeben. Aber da möchte ich dann halt auch zu sagen, dass man halt sich dann auch bewusst sein muss, der ist zwar das Centerpiece vom Fantasy-Filmfest, aber wie gesagt, das ist halt ja jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Film, den man an dieser Stelle erwarten würde. Da ich habe, glaube ich, irgendwann mal auch den Vergleich so gezogen, da hätte man jetzt auch Little Miss Sunshine zeigen können. Ist auch ein toller Film. Passt jetzt aber vielleicht auch nicht so super zu dem, was zumindest die allermeisten vom Fantasy-Filmfest erwarten
würden. Es gibt halt einfach Filme, die passen nirgendwo hin. Oder nirgendwo anders ja, hin. Stimmt. Und die nimmt das Film, diese Filmfest dann teilweise einfach mal so mit dazu. Und das, ich habe den jetzt noch nicht gesehen gehabt, habe ich leider nicht geschafft vorher, aber der klingt für mich so ein bisschen danach. Der passt einfach nirgendwo rein. Mhm. Also nehmen das Fantasy-Filmfest einfach ihn auf.
Ja, ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. So, es ist die einzige Gefahr ist halt, dass Menschen da mit der falschen Erwartungshaltung reingehen. Aber wenn man das irgendwie aus der Bahn geschafft bekommt, dann kann man sehr viel Spaß mit dem Film haben. Ich fand den schön. Und ja.
Dann das ist, ja, dürfen Sie gerne fortfahren mit dem Film Fried Berry, der ja im Spätprogramm läuft auf dem Fantasy Filmfest. Ist das denn ein klassisches Mitternachtskino, Pascal? Würdest du sagen, das ist genau der richtige Rausschmeißer?
Ja, Fried Berry ist interessant. Ich meine, ich und André haben den gesehen.
Interessant ist eine gute Beschreibung, ja.
Ja. Ja, das ist ein Trip halt. Das ist ein Film. Ja, mein Gott, ich hau einfach mal ein paar Fakten raus, denn das ist einfacher, weil das sind Fakten. Ist ein Film halt auch aus dem Jahr 2020. Ich habe ihn jetzt mal als Sci-Fi-Komödie irgendwo verortet, ist aber auch irgendwie relativ egal. Ist ein südafrikanischer Film, Regie Ryan Krüger, der aber auch hier Produzent und Drehbuch halt einen kompletten Autorenfilm gemacht hat. Und in der Hauptrolle Gary Green, der hat sonst soweit nichts in der Filmografie meines Wissens nach, spielt halt hier die Rolle des Barry. Und ja, Barry ist ein, ich weiß es gar nicht, irgendwo zwischen Ende 40, Anfang 50-Jähriger, ziemlich abgefuckter Dude, der irgendwo in einer Großstadt lebt. Der sieht halt ein bisschen, er sieht halt einfach so aus, als ob, ja, ich will jetzt mal nicht so abwertend sein, aber er ist halt, so sieht schon so aus, als würde er irgendwie sich so vom Penny das Billigbier gönnen. So, ist halt, die Haare sind, war halt lange nicht mehr beim Friseur, sieht einfach runtergerockt aus, ein richtig runtergerockter Typ. Und der wird halt dann von Aliens
geführt. Corona, was erwartest du?
Was?
Das ist halt Corona, was erwartest du?
Ach so, ja, hast recht, eigentlich, ja. Eigentlich sehen wir alle so aus, eigentlich sind wir alle Barry.
Ja.
Nur, dass wir nicht so regelmäßig von Aliens obduziert werden wie Barry, denn das ist hier so ein bisschen der Aufhänger des Films, wird von Aliens untersucht und wird dann wieder auf die Erde entlassen und ist danach einfach ein komplett anderer Mensch. Und dann durchlebt er einfach einen komplett abgefahrenen, ja, so, ach, wie soll man sagen, so eine LSD-Sequenz an Ereignissen. Danach ist der Film halt einfach sehr episodenmäßig. Barry kommt, geht irgendwo in den Club.
Man muss aber schon dazu sagen, das hast du jetzt ausgelassen, ne? Also, man muss schon dazu sagen, also die Aliens steuern ihn jetzt, ne? Also er quasi, ja, die Aliens, okay, quasi die Aliens erforschen jetzt die Menschheit durch seine Augen. Darum geht's so quasi ein bisschen.
Ja. Genau, und so, stolpert er von, erst geht's irgendwo in den Club, dann wird er da von, immer wieder auch von Leuten, von einer Frau abgeschleppt, und er hat viel Sex tatsächlich im Film. Der Film hat dann auch noch eine sehr abgedrehte Intermission, ist auch so ein stranger Moment, wo er dann auch nochmal die vierte Wand ein bisschen durchbricht, und am Ende wird der Film auch nochmal hier und da ein bisschen blutig. Ich übergebe mal kurz an dich, André. Ich krieg so nicht den Finger drauf, wie ich diesen Film in seiner seltsamen Haftigkeit beschreiben soll. Versuch du's mal.
Es ist halt wirklich so ein bisschen Under the Skin mit Johansson, nur halt auf komplett dirty und eher so Greasy Strangler als ästhetisch. Wie gesagt, es ist im Grunde halt, Aliens erforschen die Erde durch die im Körper eines kompletten Heroin-Junkies. Und ja, wie gesagt, wie Pascal gerade sagt, es endet halt komplett in Sex, Drogen, Eskalation, Gewalt. Und einerseits stolpert er sich halt so durch Drogenszenen. Und das hat mich auch so gewundert. Irgendwie alle finden ihn geil. Er wird super oft angemacht von Frauen, wo ich mir denke, er sieht aus wie der letzte Hobo. Warum wird er ständig angemacht? Ja. Aber ja, er hat jedenfalls reichlich Sex. Und auch wenn er nämlich dann zum Höhepunkt kommt, dann verschießt er seltsames schwarzes Zeug, denn er ist ja quasi von Aliens invaded worden. Ja. Und und quasi die Aliens, wie gesagt, ich finde, er spielt das auch extrem gut, der Gary Green, weil er guckt halt die ganze Zeit komplett apathisch, so verwirrt, neugierig, aber dann eben natürlich, wenn er auf Drogen ist, rastet er auch sein Gesicht einfach komplett aus, geht fast so in die Ace Ventura-Richtung und das alles entgleitet ihm dann irgendwie dabei. Und es ist halt so eine skurrile Reise von ihm, weil erst die erste Hälfte ist eigentlich komplettes Chaos. Es wird nur gebumst, Drogen genommen. Er stolpert halt, wie gesagt, von einer Situation in die andere, weil die Aliens nicht gar keine Ahnung haben, wie Menschen auf irgendwas reagieren. Und in der zweiten Hälfte aber dann kommt es plötzlich dazu, dass er auch Leuten einfach aus Versehen hilft. So. Er heilt einen Herzinfarkt von dem Typ halt durch Handauflegen. Und er versteht das selber gar nicht, was er da gemacht hat. Oder die Aliens wissen gar nicht, was sie gerade gemacht haben. Aber der Typ halt so, oh, du hast mein Leben gerettet. Und Barry geht halt so völlig verstrahlt einfach weg. So, tschüss. Dann rettet er aus Versehen seine Ehe, weil er halt plötzlich wieder ein geiler Liebhaber ist, weil die Aliens die ganze Zeit am Bumsen sind irgendwie. Und rettet noch irgendwelche Kinder vor einem Massenmörder und so. Also es ist so obskur, was da alles so am passiert. Und das Problem ist einfach leider, das ist eben, wie Pascal sagt, es ist halt so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen einfach. Es ist wie so ein Erlebnispark, wo du in verschiedene Attraktionen gehst, nur dass die alle halt was mit Sex, Drogen, Gewalt und Abspritzen zu tun haben. So. Es ist halt komplett räudig alles die ganze Zeit. Und das Ding ist halt, der Film basiert ja auf einem Kurzfilm, also es gab schon mal einen Kurzfilm dazu, einen dreiminütigen oder so, und das merkt man halt. Die Idee des Ganzen kann sich halt einfach nicht über die ganze Länge des Films tragen, leider. Das ist das Problem. Sonst würde ich ihn auch noch besser finden. So, ich hatte meinen Spaß damit schon irgendwie, weil er einfach wirklich so skurril ist, dass du immer gespannt bist, so was als nächstes passiert. Aber es ist halt wirklich, es ist zu viel auch irgendwann einfach. Und das ist eigentlich so das größte Problem des Films, weil sonst macht er schon irgendwie Laune, wenn man wirklich auch auf so einfach obskure Sachen steht. Das heißt, man muss auch schon sagen, so, es ist halt eine Warnung, ne? Der Film ist wirklich drüber. Es gibt wirklich echt viele Sachen, die man nicht sehen will, wenn andere Menschen im Raum sind. Ich war ganz froh, ich ihn alleine geguckt habe. Chris hat ja gefragt, ist es Mitternachtskino? So, auf jeden Fall, einerseits ja.
Ja.
Aber es ist halt auch Schmuddelkino. Es ist so Gruß an die Kollegen, sleazy. Bahnhofskino, ne? Genau. Es ist sleazy, es ist dreckig, es ist Sex, es ist Gewalt, es ist Drogen, es ist eklig, es ist staubig, dreckig, widerlich. Und, das muss man halt mögen. Wenn man
nicht
so Filme
beim
mag.
Savoy.
Genau. Und, wie gesagt, wenn man so Filme macht wie Greasy Strangler und so, oder, keine Ahnung. You name it, halt, wirklich solche Grenzerfahrungsfilme in einer gewissen Weise, dann kann man da, denke ich mal, einen Blick riskieren, aber man muss schon echt auf einiges eingestellt sein, so.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Was? Hast du dem 3 von 5 gegeben und du?
Ich habe dem 2,5 gegeben. Weil er einfach filmisch trotzdem für mich einfach das nicht halten kann. Wie gesagt, würde der eine Stunde dauern, wäre es besser, aber er dauert halt 100 Minuten, so, das ist einfach zu lang. Wird er so eine Stunde gehen, glaube ich, dann würde ich es aushalten. Aber irgendwann verliert sich dann leider auch einfach der Reiz des Ganzen, weil es irgendwann zu viel wird.
Nicht empfehlen kann ich ebenfalls den Zombie-Film Get the Hell Out, in dem es ganz kurz gefasst darum geht, dass mitten im taiwanesischen Parlament ein Zombie-Virus ausbricht und dort für Chaos sorgt. Und herausgekommen ist dabei eine sehr laute, sehr anstrengende Zombie-Splatter-Komödie eben aus Taiwan, die ja mir eigentlich gar nicht gefallen hat. Also vor allem hat mich der billige Look gestört, der sehr extrem dieses Seifenoper-Feeling erzeugt, so wie Scream 4, nur noch deutlich schlimmer. Dann hat der Film pausenlos irgendwelche Bild- und Coloring-Filter, die Figuren sind komplett überzeichnet und permanent folgt ein Slapstick-Gag auf den nächsten und dazu einfach Billighumor. Und ja, er versucht dann so ein bisschen diesen satirischen, politischen Part so ein bisschen darzustellen, aber es ist auch überhaupt nicht subtil. Aber auch nicht so ganz verkehrt. Also es gibt schon so ein paar Schmunzler, die das Ganze mit sich bringt, wenn der Film halt eben so ein bisschen auf die politischen Begebenheiten in Taiwan eingehen will und generell einfach auf Sachen, die in der Regierung, die politisch passieren. Das nimmt das schon ein bisschen aufs Korn und das macht auch ein bisschen Spaß, wenn sich dieses Bild einfach überträgt auf eben diesen Zombie-Outbreak. Aber abseits von so ein paar ganz wenigen netten kreativen Ideen, hat mir das wirklich nicht gefallen. Also das ist für anderthalb, wie du eben schon gesagt hast, eben bei Frightberry, das reicht irgendwie nicht aus, um anderthalb Stunden Film zu füllen. Dafür hat er auch einfach zwar temporeiche Action-Szenen, aber viel zu wenige davon. Und irgendwie mit Horror hatte das am Ende auch nicht viel zu tun. Das ist, ja, muss ich tatsächlich sagen, also 2 von 5, die sind sehr wohlgemeint. Da war ich ein bisschen enttäuscht von. Inheritance, Pascal.
Ja, Inheritance, ein Film aus dem Jahr von 2020. Regisseur Vaughn Stain, hat sonst auch nur Terminal gedreht aus dem Jahr 2018 mit Margot Robbie.
Der ja auch schon gut zerrissen wurde.
Okay, habe ich tatsächlich nie auf dem Schirm gehabt. Ich sag mal, ich glaube, der Film wird's dann aber wahrscheinlich auch nicht sehr viel besser gehen. Ich glaube, da sind wir uns auch in unserer Meinung relativ einig. Ich kann trotzdem mal kurz erklären, worum es grundsätzlich geht. Wir haben auch hier wieder zwei Hauptfiguren. Es ist einmal Lauren, gespielt von Lily Collins. Kennt man zum Beispiel aus Extremely Wicked oder Okja. Und halt Morgan, gespielt von Simon Pegg. Den kennen wir natürlich aus der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright oder auch als Scotty in den neueren Star Trek-Filmen. Lauren ist die Tochter einer wohlhabenden Familie, die irgendwo in der amerikanischen Politik verwurzelt ist und da, ich habe es nicht so richtig mitbekommen, ich glaube, der Film erklärt es auch nicht richtig, irgendwelche hohen Ämter inne hat. Und der Vater von Lauren, stirbt dann und dann geht es prinzipiell darum, das Erbe wird innerhalb der Familie aufgeteilt und Lauren bekommt den Schlüssel zu einem, ja, so eine Art Bunker im Garten des Familienanwesens und dort trifft sie auf Morgan, einem, ja, offensichtlich Gefangenen ihres jetzt verstorbenen Vaters, der dort seit vielen Jahren sein Dasein fristet, aussieht wie, ein bisschen wie Julian Assange, nachdem er aus der Botschaft rausgekommen ist.
Das musste ich auch direkt dran denken.
Ja, der ist, gut sieht er nicht aus, sagen wir es mal so. Nee. Und ja, und das ist quasi der Auftakt eines Thrillers, denn dieser Morgan hat natürlich eine Geschichte mit Laurens Vater, eine Geschichte mit der Familie. Und ja, Lauren ist natürlich einfach verwundert, warum ist da jetzt dieser, der von sich behauptet, ein unschuldiger armer Kerl zu sein, warum wurde der da so lange gefangen gehalten? Kann sie ihm trauen? Was weiß er? Was passiert, wenn sie ihn jetzt einfach frei lässt? Was wird das für ein Licht auf die Familie werfen? Ihr Bruder ist auch gerade dabei, sich wieder um irgendein hohes politisches Amt zu bewerben. Das wäre natürlich maximal ungünstig, aber andererseits ist sie auch nicht, sie ist nicht per se böse, sie ist jetzt, hat halt quasi einen Konflikt damit, was sie mit ihm macht. Und und ab dann ist ein Twist und der ist auch, der kündigt sich halt meilenweit an. Da ist jetzt nichts viel Überraschendes bei. So für mich ein bisschen der Lichtblick ist halt die darstellerische Leistung von Simon Pegg. Der macht seinen Job hier echt gut. Ist auch schön, ihn jetzt auch mal wirklich in einer, überhaupt nicht komödiantischen Rolle zu sehen. Natürlich, das schwingt hier und da mal so, wie er seine Figur spielt. Das schwingt schon hier und da mal so ein trockener Witz irgendwo zwischen den Zeilen mit. Aber prinzipiell ist das ein ernsthafter Film. Aber meiner Meinung nach halt kein guter Film, weil dieser ganze Thriller-Plot ist, der ist furchtbar schlecht erzählt. Der ist dröge, vorhersehbar und überhaupt nicht geil ausgearbeitet, da entsteht keine Spannung, ich kann mir genau denken, was passiert. Es passiert auch dann genau das, was man erwartet und das Ende ist halt auch meiner Meinung nach eine absolute Enttäuschung und ich finde den Film leider insgesamt ziemlich langweilig. Spaß hatte ich mit dem nicht. Dazu kommt noch das André heute auch, du hast es auch nochmal gepostet, das Poster vom Film plakatiert auch noch dann den jetzt komme ich
gar nicht auf den Namen.
Ja, genau, das 10 Cloverfield Lane Poster. ich hatte nicht viel Spaß mit dem Film. Ich habe mir jetzt 2 von 5 Sternen gegeben. Wie war das bei dir, André?
Ich hatte die ganze Zeit überlegt gehabt, ob der Film vielleicht um Aliens geht am Ende. ja, ich gebe dir eigentlich komplett recht. Ich hatte tatsächlich im Mittelteil des Films, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als du. Ich fand dann dieses Spiel zwischen Pack und ihr, so dieses eben, wie du sagst, dieses Hin und Her, dieses, ja, wer bist du eigentlich? Kann ich dir vertrauen? Was weißt du alles? Ne? Das fand ich eigentlich ganz, ganz okay. Ich geb dir recht, dass es nicht smart war und dass du das meiste eigentlich vorhersagen konntest. So, das hat auch dann immer ist meistens aufgegangen, was man erwartet hat. Da gebe ich dir komplett recht. Ich fand aber dieses Spiel zwischen den beiden so dieses Hin und Her fand ich eigentlich ganz 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 gut gemacht so. Und es liegt natürlich auch, wie du sagst, viel an seiner Darstellung. Im Gegensatz zu seiner Perücke spielt er wenigstens gut. Die ist leider wirklich schlecht, da siehst du wirklich, dass es Plastikhaare sind, das ist leider echt nicht gut. Aber das fand ich noch ganz okay, aber ich gebe dir völlig recht, der Rest ist halt wirklich, diese ganze Ermittlung ist so langweilig, beziehungsweise auch einfach, alles ist immer direkt da. Sie muss ja gar nicht richtig arbeiten, so. Sie ist ja auch irgendwie Star-Anwältin. Sie hat ihre Leute so hier. Sie ruft dann irgendwie einen an. Ja, besorg mir mal alle Informationen über den Typ. Ich brauch's morgen an der Haustür. Ja, das schicke ich dir. So, die muss nicht mal was selber machen. Sie weiß immer sofort, zu wem sie laufen muss, weil sie haben dann auch natürlich so einen Familiengeheimagent, der irgendwie seit 40 Jahren für die Familie so alles, was dreckig an Geschäften ist, unterm Tisch verschwinden lässt. Dann geht sie halt dahin und sagt, hier, erzähl mir mal das und das. Und sagt er so, das kann ich dir aber nicht sagen. Sie so, jetzt mach. Und er so, ja, okay. Also sie weiß immer genau, wo sie hin muss. Es gibt gar keine Spannung bei der Ermittlung, in Anführungszeichen. Sie muss eigentlich nur Papiere durchwühlen und findet irgendwie alles selber raus. Und der Rest erzählt ihr ja dann der Charakter von Pack so. Und das stimmt absolut. Das ist alles leider super dröge erzählt und überhaupt nicht smart. Der Twist, finde ich, kommt auch einfach viel zu spät. Wäre der Twist schon viel früher gekommen, dann hätte man daraus ja am Ende dann wirklich noch mal so ein Katzen-Maus-Ding nochmal machen können. Aber der Twist kommt super schnell. Also wirklich, der wird gar nicht aufgebaut. Weil sie, jetzt ohne zu spoilern, sie kriegt ja dann dieses Paket und zieht da dieses Foto raus und die Mutter ist plötzlich so direkt von 0 auf 300 so, warum hast du das? Und was ist hier los? Und ohne, dass die Mutter ihr auch irgendwas erklärt, also ja, sie gibt keine halt Exposition auch. Und trotzdem ist sie innerhalb dann von 3 Sekunden so am Heulen und oh mein Gott, wir müssen was unternehmen. Und sie weiß eigentlich gar nicht, was los ist, weil die Mutter hat sie gar nicht erzählt. Also sie weiß, ohne Exposition plötzlich, dass alles schlimm wird und ja, und dann geht sie es halt ja in den letzten 15, 10 Minuten irgendwie dann aus. Der Twist hätte viel früher kommen müssen, dann hättest du mit dem ganzen Ding nämlich danach noch viel mehr spielen können. Aber das passiert ja gar nicht mehr dann. Also deswegen, der ist wirklich leider einfach, es ist einfach ein Film, der rein von der Idee her hat mir echt gut gefallen. Ist jetzt auch nichts Neues, so, aber damit hättest du was machen können. Aber da merkst du einfach, Regie, Drehbuch können da gar nichts rausziehen groß. Und deswegen, leider flacht er dann halt total ab. Und am Ende ist halt alles, wie du es erwartet hast. Und dann ist halt Ende. Von daher, ich bin auch bei 2 von 5 so. Ich werde ein bisschen unterhalten, hat er mich. Ein paar gute schauspielerische Leistungen. Aber sonst, ey, nee.
Wirkt doch irgendwie billig produziert.
Er sieht aus wie ein Fernsehfilm. Finde ich. Er sieht aus wie ein Fernsehfilm. Ja. Komplett, ja. Nee. Leider eher eine Gurke, also alles Gucker und wer wirklich irgendwie so einen seichten Thriller irgendwie mal mitnehmen will, ja, aber keine große Empfehlung, nee.
Dauerkarteninhaber horchen auf.
Genau, oder wirklich tatsächlich so, also jetzt mal ganz, also ich würde, wer nicht keine Dauerkarte hat, muss dafür für den nicht ins Kino, muss dafür nicht aufs Filmfest, so wer jetzt den Film ansteuert, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Wenn der mal irgendwann mal auf Prime landet, so da kann man den mal mitnehmen, so im Programm oder auf Netflix, so. Dafür ist das mal für den Nachmittag okay, aber es ist wirklich gar kein Highlight.
Einer der kuriosesten Filme des Lineups ist sicherlich der neue Film von Quentin Dupieux, aka Mr. Oizo, den ja viele kennen als Multitalent, aber eben für uns relevant natürlich auch als Regisseur solcher dubios, seltsamen, kuriosen Filme wie Rubber, Deer Skin oder Wrong. Und sein neuester Film ist Mandy Bulle. Und der handelt von 2 eher simpel gestrickten Freunden, die auch ein paar kriminelle Absichten haben. Und die beiden entdecken durch Zufall, und jetzt kommt's, Plot-Twist, eine gigantische Fliege im Kofferraum eines Autos und fragen sich in der Folge, was sie mit diesem Getüm eigentlich nun anfangen sollen. Und ja, der Film ist sehr seltsam, hat ein paar echt nette Momente und auch witzige Sequenzen, aber ich muss gestehen, in seiner Gesamtheit war das irgendwie nicht die Art von Film, die mir zusagt. Die Figuren und die Situation, die der Film behandelt und zeigt, waren mir zu sehr drüber einfach. Ich habe da keine Punkte gesehen, mit denen ich mich emotional irgendwie koppeln oder verankern konnte. Mir war einfach über die komplette Laufzeit schlichtweg egal, was da passiert. Aber zugegebenermaßen handwerklich war das durchaus solide. Und vor allem diese übergroße Fliege, die mir als einzige Figur in Anführungszeichen des Films irgendwie sympathisch war, bildet natürlich so ein USP, die natürlich auch die Leute in die Kinos locken wird und auch mit Vorfreude diesem Film entgegenschauen werden lässt. War nett, aber irgendwie auch nicht meins, kann ich da auch wieder nur 2 von 5 vergeben. Aber ich glaube, Leute, die einfach auch mit der Art contentieuse Art Filme zu drehen, die das zu schätzen wissen, die damit umgehen können und die auch Fan seiner Werke sind, die werden auch mit Mon Dibulet wieder ihren Spaß haben, glaube ich. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Wollte ich mich gerade fragen, ob wie du das, weil ich habe jetzt auch noch leider nicht gesehen können, aber wie du es einschätzt eben.
Ja, also Fans. Also
bist du generell denn ein Fan seiner Arbeiten?
Also
oder tust du dich halt generell schwer, weil das hilft ja, glaube ich, auch den Zuhörern. Tust du dich generell schwer mit seinen Filmen?
Ja, also Rubber fand ich noch am besten von denen, die ich gesehen habe, aber generell würde ich auch sagen, ist das einfach nicht mein Kind of Movie Business. Also deswegen auch ganz klar würde ich behaupten, wer seine sonstigen Werke abfeiert und gut findet, kann hier, glaube ich, relativ blind ins Kino gehen. Der wird auch hier wieder voll mit Absurditäten bombardiert und wird mit dem Humor Spaß haben und zumindest alle anderen könnten sich zumindest einfach diese putzige Fliege angucken, die schön handgemacht ist und die auch für Nicht-Fans für skurrile Situationen sorgt. Aber ich will eben auch gleichzeitig eine Warnung aussprechen, wer eben mit der Art von Dupuis nicht umgehen kann, sollte hier einfach auch passen. Das ist dann auch wieder nichts für den. Aber Fans auf jeden Fall blind reingehen, würde ich behaupten.
Ich glaube, bei ihm kann man ja immer generell sagen, ne? Also der behält ja so sein Handwerk bei. Ich glaube, sein.
Auf jeden Fall.
Von denen ich jetzt gesehen habe, ist, glaube ich, doch der Opus T noch sein normalster, in Anführungszeichen. Aber ich kenne auch Deer Skin noch nicht. Den muss ich auch noch nachholen. Aber halt gerade so Rubber und auch Wrong Cops und so, das ist ja alles schon echt extrem weird einfach von ihm.
Ja. Also
deswegen, ich glaube, wenn man seinen Kram eben kennt, dann kann man es auch besser einschätzen. Wer noch gar keine Berührungspunkte mit Dupuis hat, da so ist, glaube ich, kann man einfach generell sagen, Vorsicht geboten bei ihm, weil er einfach ein sehr spezieller Regisseur ist. Ne?
Da vielleicht dann erstmal in die Musik reinhören, die gibt auch schon mal einen ganz guten Eindruck, was man da erwarten kann. Weiter geht's. Palm Springs, sehr interessanter Titel im Lineup des Films, zum einen aufgrund der Besetzung und zum anderen, weil das wieder einer der Filme ist, die jetzt zumindest nicht, wir wissen natürlich, später kommt noch das Interview, da werden wir, seid ihr bestimmt auch ein bisschen genauer auf das Thema eingegangen, dass eben das Fantasy-Filmfest ja nicht automatisch Horrorfilme beinhaltet, sondern einfach das fantastische Kino. Aber selbst dort würde ich zumindest bei der Besetzung und auch bei der Plotbeschreibung nicht unbedingt bei Palm Springs drauf kommen, dass der dort laufen sollte. Erzähl mal, André.
Ja, mehr als das Centerpiece tatsächlich. Also Palm Springs 2020 von Max Barbakoff gedreht. Starbesetzung mit Andy Samberg. Die meisten werden ihn kennen, entweder von Lonely Island oder auch aus
Brooklyn Nine-Nine,
genau, danke, das habe ich gesucht.
Popstar.
Der Netflix-Serie, genau. Und eben vielen, vielen Filmen, die sich in diesem Lonely Island Kosmos irgendwie bewegen.
Kurz Klugschlüsselerei, bevor sich mal beschwert, ist keine Netflix-Serie. Aber mach weiter.
Nein, aber sie läuft auf Netflix in Deutschland, das wollte ich. Ja. Das meinte ich damit. Deswegen, also ihn kennt man ja, denke ich, absolutes Comedy-Supertalent und leadet halt hier in der Hauptrolle als Niles. Außerdem noch Christine Milioti dabei, die ich sehr mag und die hier auch direkt schon mal vorweggegriffen. Fantastisch spielt, wirklich unfassbare Bereicherung für den Film. Kennt man auch vielleicht aus Wolf of Wall Street und Co. Und zudem daneben Rolle J.K. Simmons. Der aus den Spider-Man-Filmen vor allem, glaube ich, den meisten bekannt sein sollte aus dem Mainstream-Kino. Und ja, worum geht's? Es geht darum, dass Niles ist ein, ja, so ein Hängertyp, so wie wir quasi, so ein Faulenzer, der gern sein Leben chillt. Und ja, der ist leider in eine Zeitschleife geraten. Es ist also ein klassisches, technisch gesagt, Murmeltier Groundhog Day Ding hier. Und der hat quasi einen Tunnel gefunden, Und da ist er reingegangen, weil er lustig geleuchtet hat und seitdem ist er in einer Zeitschleife. Und das ist schon ganz schön lange her. Nämlich quasi umgerechnet, er weiß es nicht ganz genau, aber ein paar Jahre auf jeden Fall schon. Also er erlebt den gleichen Tag immer, immer wieder. Die Prämisse kennt man und er halt hier einfach schon sehr lange. Das Szenario des Ganzen ist eine Hochzeit. Und er ist halt Gast, also er ist nicht der Bräutigam, er ist Hochzeitsgast und ist eine Riesenfete, eine Riesenzeremonie, Dutzende Leute eben da und alles pompös und groß. Und ja, dieses Setting allein bietet schon mal auf jeden Fall auch genug Möglichkeiten, so ein Groundhog Day Setting eben da immer wieder Revue passieren zu lassen, weil es einfach verschiedenste Situationen gibt, die man eben sich da rausziehen kann, um lustige Momente zu schaffen. Und ja, der Plotpunkt ist dann aber eben, er macht einen gewissen Fehler, denn er holt eben eine weitere Person, nämlich eben Christine Milioti, ebenfalls in diese Zeitschleife durch einen, naja, in Anführungszeichen Unfall, aber eigentlich quasi macht das so ein bisschen, weil er endlich Gesellschaft haben will. Denn er hat nämlich davor auch schon den Charakter von J.K. Simmons da reingeholt, ebenfalls durch einen Unfall, der jetzt übrigens ziemlich böse auf ihn ist und ab und zu einfach mal vorbeikommt und ihn foltern und töten möchte, was auch schon mehrfach geklappt hat. Also er hat quasi wie so ein Supervillain, der jetzt in dieser Welt mit ihm lebt und das gar nicht lustig findet, dass er jetzt in dieser Zeitschleife hängt. Und er versucht immer wieder vor ihm zu fliehen, aber ab und zu kommt er mal vorbei und jagt ihn einfach mit dem Jagdbogen und tötet ihn und solche Sachen. Ganz klassischer Tag eben im Leben von Andy Samberg. Und auf jeden Fall, es geht aber primär eben um dieses Paar jetzt, sie ist natürlich auch überhaupt nicht begeistert und versucht erstmal zu verstehen, was denn jetzt mal passiert ist. Also beide quasi wachen jetzt jeden Tag immer wieder am selben Tag auf, können sich aber eben beide auch daran erinnern quasi und ja, finden natürlich zusammen, merken dann zusammen, macht das Ganze ja irgendwie schon Spaß und haben plötzlich eine gute Zeit und machen eben viel Schabernack und machen Unsinn und Niles erzählt auch eben ihr so bereitwillig, mit wem er schon alles Sex hatte hier über die Jahre, nämlich quasi mit jedem auf der ganzen Hochzeitsfeier. Und es kommt halt wirklich zu vielen, vielen super skurrilen, lustigen Momenten. Natürlich bandeln die beiden dann auch an und es kommt eben doch zu ein bisschen einer romantischen Beziehung zwischen den beiden, aber die kann ja quasi sich nicht entfalten, weil sie einfach jeden Tag immer wieder getrennt voneinander aufwachen. Und ja, das Ganze ist einfach wirklich eine Sci-Fi Romance-Comedy, die wirklich super aufgeht. Samberg ist in Höchstform, Christine Milioti ist in Höchstform, Simmons nicht so oft zu sehen, aber wenn er da ist, auch super, wie immer. Und der Film punktet eben mit vielen, vielen super skurrilen Szenen, die rund um dieses Hochzeitssetting passieren. Es gibt dann auch noch so tatsächlich so kleine Interaktionen und Twists so zwischen verschiedenen Hochzeitsgästen. Da entwickeln sich noch ein paar Sachen. Es kommen ein paar Sachen ans Tageslicht, die nicht bekannt waren. Dadurch ergeben sich wiederum Situationen und so weiter. Ist wirklich ganz, ganz, ganz smart gemacht alles. Und es macht einfach großen Spaß. Es ist nichts Neues. Dieses Zeitschleifen-Ding ist einfach ausgelutscht. Aber Palm Springs beweist, dass man selbst mit diesem Setting, dieser Prämisse, dieser Idee auch im Jahr 2020 trotzdem immer noch einen super unterhaltsamen Film machen kann, der wirklich Spaß macht, rührend ist, witzig ist, auch ein bisschen gory ist teilweise. Also es kommt natürlich auch, kennt man ja auch noch aus Take Chris das Murmeltier, sie versuchen sich teilweise auch einfach umzubringen oder machen es zum Spaß, weil es ja eh nicht wirkt quasi. Und da gibt's auch natürlich so ein bisschen Gewalt, so alles aber auf einem Comedy-Niveau eben. Und das macht einfach riesengroßen Spaß. Von daher, mehr muss ich gar nicht sagen, das Ding ist eine absolute Empfehlung, glaube ich, auch gerade eben im Kino mit vielen Leuten auf so einem Filmfest, auch wenn er jetzt eben kein Genre in dem ist, aber er hat eben diesen Sci-Fi-Aspekt drin, der reicht, geht da rein, da lacht ihr euch tot und der ganze Saal wird ihn abfeiern, da bin ich mir sicher, 4 von 5 auf jeden Fall. Einer Abzug wegen der einfach, dafür, dass die Idee nicht neu ist einfach, das muss man eben einfach geben. Aber der Film selbst ist wirklich absolut unterhaltsam am Anschlag.
Das sagst du, Pascal?
Ja, oder schreibe ich zu 100%. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit, weil der auch einfach, André sagt's ja, vom Ding kann man ja natürlich erstmal denken, schon wieder so Groundhog Day, das ist ja ausgelutscht, das hat man jetzt schon auch in jüngerer Zeit wieder ein paar Mal gehabt, muss ich mir das jetzt nochmal angucken. Und ich finde ja, einfach weil, ich meine, der Film beweist ja, wie viel kreative Ideen man da noch reinstecken kann, wie viel lustige ja, auf was für Ideen einfach halt die Figuren kommen, was sie jetzt hier machen können. Und dann ist der Humor halt auch immer, ja, on point. So, André hat's gesagt, dann wird er halt auch öfter mal gestorben, weil es macht ja keinen Unterschied. Aber was sehr wichtig ist, wenn man stirbt, dann versuchen schnell zu sterben, weil gefoltert werden macht immer noch keinen Spaß. Aber wenn man es hinbekommt, halt innerhalb von so einem Sekundenbruchteil zu sterben, ist auch egal, weil dann hast du quasi einen Shortcut gemacht und wachst halt wieder auf. Solche Sachen finde ich halt todeswitzig, denn es gibt so eine ganz fantastische Montage, wie halt die Geschichte sich zwischen hier der Rolle von Andy Samberg und J.K. Simmons, wie die sich entwickelt hat, die ist auch, ich auch halt einfach nur, ja, mir den Bauch gehalten vor Lachen, das war grandios. Wie André sagt, die schauspielerische Leistung ist top. Ich finde, der Film wird eigentlich auch zu keiner Sekunde langweilig. Der trifft dann sogar noch mal so ein paar rührselige Noten ganz gut, ohne jetzt zu dramatisch zu werden oder dass man da jetzt halt wirklich irgendwie eine Träne verdrückt. Aber der hat schon das Herz am rechten Fleck, das mag ich sehr. Und ja, dann, wenn man dann auch noch ein Fable, wie ich bin auch großer Andy Samberg-Fan, ich mag das ganze Lonely Island, Saturday Night Live-Universum, das, ja, finde ich eh toll, dann ist der Film halt, ja, direkt gefühlt noch mal besser und ich würde den auch absolut empfehlen.
Wunderbar.
Auch 4 von 5 Sternen.
Etwas historischer und biografischer geht es in dem Film The Personal History of David Copperfield zu sich. André, du hast dir den Film angesehen. Was kannst du den potenziellen Festivalgänger mit auf den Weg geben?
Ich merke eh gerade, du hast mir alle P-Filme gegeben. Das ist richtig gut. Das kann ich mich schön durchpeen hier. Payoff quasi. Ja, Personal History of David Copperfield ist ein Film aus dem Jahr 2019. Offiziell schon, startet aber jetzt quasi eben erst, lief schon auf ein paar Festivals. Gedreht von Armando Iannucci. Der hat auch den Death of Stalin zum Beispiel gemacht. Und ja, ist ein Film, da würde ich auch eher in die Richtung gehen. Noch weniger eben als Palm Springs. Eher so in Richtung Centerpiece, der auch auf dem Fantasy Filmfest augenscheinlich erstmal nichts zu suchen hat, sage ich mal, ist eben auch wieder so eher so ein Film, wohin soll man ihn sonst packen? Von daher muss man entscheiden, ob man den mitnehmen will. Es geht halt um, ja, es ist quasi eine Verfilmung des Charles Dickens Semi-Autobiografie, der gleichnamigen, The Personal History of David Copperfield, weil er hat sich da eben selbst reflektiert und hat sich im Buch den Namen David Copperfield gegeben. Es geht hier also, haben glaube ich viele mal gedacht, irgendwie habe ich auch so ein bisschen rausgelesen aus manchen Reviews vorab da eben schon, manche dachten, es geht um den Magier David Copperfield, ja. Wow. Also um den geht's nicht, ja, es ist eine Charles Dickens Verfilmung. Und es geht eben um den Protagonisten David Copperfield in den 1840er Jahren, der ein ja sehr sehr turbulentes Leben hat. Er wächst in eher ärmlichen Verhältnissen auf, hat's nicht leicht, die Mutter stirbt früh, der Vater stirbt früh, Entschuldigung, und die Mutter kriegt dann einen neuen Mann und der ist furchtbar und er erlebt halt häusliche Gewalt und man erlebt so im Schnelldurchlauf so das Leben als Kind von ihm bis hin dann so zum jungen Erwachsenen. Das geht erstmal relativ zügig und da bleibt der Film dann eben für den Rest des Films und man durchlebt eben seine verschiedenen Stationen in der Welt bis hin dazu, dass er eben entdeckt, dass er ein guter Geschichtenerzähler und eben Schreiber ist und anfängt Schriftsteller zu werden. Und das Ganze eben verpackt in so eine kunterbunte, theatralische Zauberkiste, sage ich mal, voller toller Szenenbilder und Kostüme. Und das ist alles ganz, ganz toll. Die ganzen Setpieces, das ist wirklich so richtig wie verfilmtes Theater eben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist fürs Auge auf jeden Fall schön zu sehen. Der Film selbst ist halt, wie gesagt, super flott, extrem schnelles Pacing. Teilweise schon zu schnell, weil manchmal möchte man von gewissen Momenten eigentlich gerne noch mehr erfahren. Aber dann ist der Film schon wieder 3 Szenen weiter und 3 Ereignisse weiter in seinem Leben. Also für Menschen, die nichts mit Slow Pace anfangen können, ist der Film eigentlich wie gemacht. Es geht wirklich sehr, sehr rasant vorwärts. Es gibt keine Pausen, keine Atempausen. Kann aber, wie gesagt, auch teilweise stören, weil er einfach nicht lang genug teilweise sich beschäftigt mit gewissen Momenten. Vor allem heraussticht hier aber der Cast, das ist wirklich unfassbar. Den David Copperfield selbst, Hauptrolle spielt Dave Patel, kennt man wahrscheinlich am ehesten, so Slumdog Millionär.
Stammgast mittlerweile, Fantasy-Filmfest, ne? Hotel Mumbai.
Ja, stimmt, war auch dabei, genau. Deswegen macht er ganz toll, muss ich glaube ich nichts zu sagen, der ist ein großartiger Schauspieler, macht da wirklich in der tragenden Rolle hier ganz, ganz großartig. Ansonsten dabei Peter Capaldi, Ben Whishaw, Tilda Swinton, Gwendolyn Christie, Hugh Laurie in einer super geilen Rolle, so als verrückter, ja, ich will nicht sagen Wissenschaftler, aber so einfach eher so ein bisschen was hat er mich erinnert? So ein bisschen Daniel Düsentrieb-mäßig, aber weniger Erfinder als einfach nur Verrückter. Aber er hat so eine ausladende Art. Er ist fantastisch in dem Film, wirklich großartig. Und der ganze Cast macht es auch einfach aus, weil jeder bringt da so seine Spielfreude rein, seine Einzigartigkeit. Und das geht alles total schön auf. Aber der Film ist einfach wirklich auch so, der ist so eine Momentaufnahme. Und der ist auch danach schnell wieder weg, das muss man halt auch sagen. Man erlebt quasi einmal Schnelldurchlauf diese Biografie, dieses Lebenswerk, und dann hat man kurz eine Freude damit und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Und wie gesagt, er verliert sich auch so schnell innerhalb der Szenen, weil die so schnell durchrasseln, dass man auch nicht wirklich sich so woran festhalten kann. Von daher, ich fand den Film gut, er ist sehr herzlich, er ist wie gesagt gut ausgestattet, toll gespielt. Ich gebe dem 3,5 von 5. Spreche eine Empfehlung für den aus, wenn man sich gerade mit solchen, auch so historischen Sachen gern beschäftigt und dazu einfach noch einen starken Cast mit viel Spielfreude sehen will. Ob man den auf dem Fantasy-Filmfest sehen muss, das lasse ich halt jetzt einfach mal offen, das muss ja für sich selber entscheiden. Auch hier wieder Dauerkartenbesitzer greifen zu, alle anderen überlegen sich halt. Ist halt wirklich, das ist tatsächlich wirklich nicht wirklich der Festivalfilm, finde ich auch einfach. Den kann man auch ruhigen Gewissens generell einfach so nebenbei beim Kino gucken oder eben dann auch zu Hause. Von daher, als Film generell würde ich aber sagen, ja, doch schon eine Empfehlung.
Zumindest bildet der einen schönen Kontrast zu unserem nächsten Film, nämlich Psycho Gorman, der neue Film von Steven Kostensky, der ja mit The Void schon einen Liebhaberfilm abgeliefert hat und zumindest für einige wie mich auch mit Leprechaun Returns, diesem furchtbaren und angestaubten Franchise, einen richtig neuen Kick und Hit gegeben hat, mit einem sehr tollen Film. Und sein neuer Film, André, der geizt nicht mit Blut und Gekröse.
Der ist einfach nur drüber. Also mehr kann man halt einfach nicht sagen. Ja, Psycho Gorman oder wie sie im Film auch schon sagen, PG for short. Ja, wie du sagst, von Steve Kostanski. Und ja, es ist Power Rangers mit Gore, glaube ich. Ja. Das trifft es einfach auf Nagel auf den Kopf. Es geht um die Geschwister Mimi und Lukas, die beim Spielen im Garten zu Hause unwissentlich ein Amulett ausgraben und dabei unwissentlich einen alten außerirdischen Warlord wieder zum Leben
erwecken
oder aus seiner Gefangenschaft befreien. Genau, wer kennt's nicht? Und ja, mit Hilfe des Amuletts merken sie plötzlich, dass sie das Monster oder diesen Außerirdischen befehligen können. Also er kann ihnen nichts antun, wenn Mimi sagt, steh auf einem Bein, dann muss er das quasi machen. Und das gefällt dem natürlich überhaupt nicht. Deswegen ist er sehr mürrisch und gibt verbal ganze Zeit auch zum Äußeren, dass er echt abgefuckt ist und am liebsten alle Menschen sofort zu Mus verarbeiten würde. Aber er darf nicht, denn die Kinder steuern ihn quasi. Also es ist quasi Stories, zwei Kinder haben plötzlich einen außerirdischen Warlord als Spielzeug. Und was sie aber nicht wissen, ist, dass es eine andere Fraktion gibt, so außerirdische Templer quasi, die ihn schon mal besiegt und eingesperrt haben und die natürlich gar nicht davon begeistert sind, dass er wieder da ist, und schicken ja diverse Meuchelmörder und auch die Templer selbst kommen auf die Erde, um ihn eben zu besiegen, und dann entbrennt dann eben da neben den diversen Kinderspielen, die er mitspielen muss und sich als Cowboy verkleiden muss, muss er auch noch gegen diese interstellaren Gegner quasi kämpfen. Und dann gibt es eben auch natürlich gutes Gekloppe mit geilen handgemachten Effekten. Die ganzen Kostüme sind super geil. Alles wirklich Handpappmaché geschnitzt. Und dann gibt es eben auch noch ein bisschen handgemachten Gore und eklige Effekte. Und das ist einfach alles richtig sympathisch. Der Film ist einfach komplett sympathisch. Ist der richtig gut? Nein. Der ist total alt. Der ist total albern. Aber es ist halt einfach super unterhaltsam. Es ist super lustig. Durchgehend guter Humor. So, da sitzt nicht jeder, ist jetzt kein Andy Samberg, da sitzt nicht jeder Gag. Aber die, viele davon sind schon sehr, sehr gut. Auch wenn dann irgendwie der Schulfreund in so einen Alien-Crank-Brain verwandelt wird, der mit seinen Eltern dann zu Abend essen muss. Das ist alles so obskur. Und das macht einfach richtig viel Spaß. So, der nimmt sich halt zu keiner Sekunde ernst. Und das gibt er dir auch halt sofort mit, so, dass du direkt eingenordet bist. Du musst hier wirklich nichts nichts Weltbewegendes erwarten. Es ist wirklich nur hinsetzen, Spaß haben und als einfach sich berieseln lassen von diesem Gore-Regen mit so noch so geilen Rückblicken ins All. Ist auch alles so schlecht gemacht, aber so absichtlich schlecht, so, sodass du es halt trotzdem abfeiern kannst. Und also das ist halt auf jeden Fall einer der Festivalfilme für diesem Jahr. Der in einem ich sag mal, vollen Saal, in einem Corona-bedingt halbvoll, aber den mit vielen Leuten in einem Raum, die Bock haben, so, das wird ein absolutes Fest. Das verspreche ich. Von daher, Chris und Pascal, ihr könnt jetzt gerne auch noch eure Meinungen sagen, aber von mir eine absolute Empfehlung. Ich habe ihm jetzt 3,5 gegeben, aber das ist halt wirklich eine absolut geht da rein 3,5. Er ist halt meiner Meinung nach, Chris, du kannst das jetzt gerne weiter ausführen, warum du mehr gegeben hast. Es ist jetzt kein guter Film in dem Sinne. Der ist schon wirklich albern und drüber und auch in dem Sinne wieder billig, aber es macht halt einfach unfassbar viel Spaß. Von daher trotzdem auf jeden Fall fürs Festival eine Riesenempfehlung von mir.
Ja, würde ich auf jeden Fall vollkommen zustimmen. Du hast im Prinzip auch tatsächlich schon alles gesagt. Ich hatte mir extra als Notiz auch gemacht, Power Rangers mit Splatter. Hast du schon
das trifft es halt. Also das habe ich auch schon öfter gelesen, aber das trifft es halt komplett, weil die auch so klobig sich bewegen in ihren Schaumstoffanzügen und so.
Aber es ist alles so schön liebevoll und handgemacht. Und das ist eben das, was die Kostensky-Filme so ausmachen, wie eben auch The Void und Leprechaun Returns, warum die so gut funktionieren. Es ist alles mit sehr viel Liebe zum Genre gemacht. Es ist toll ausgestattet. Da gibt man sich Mühe bei den Kostümen, da gibt man sich Mühe bei den Splatter-Effekten. Die sind alle erste Sahne. Also für das Niveau sind die absolut top-notch. Macht richtig Spaß. Und ihr kennt mich. Die Zuhörerinnen kennen mich. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf dieses Fun-Splatter-Ding so steht, aber der hier hat mich vollkommen abgeholt, weil er einfach einen sehr schönen Humor hat, der eine große Bandbreite hat, finde ich. Der ist manchmal liebevoll, gerade dann, wenn es ein bisschen um die Kinder geht, aber auch teilweise absolut geschmacklos. Er hat sehr viel Splatter, sehr viel Gewalt, auch kreative Gewalt, wenn man das so sagen kann. Also da spritzt und splattert es nur vor sich hin. Die Story ist so simpel gemacht, wie sie eben notwendig ist für diese Art Film. Also da wird einfach nicht mehr eingebaut als notwendig. Und deswegen funktioniert das Ganze auch. Und deswegen sehe ich da auch tatsächlich kein Problem, den Film ein bisschen höher zu bewerten, weil der einfach Spaß macht und der will einfach nicht mehr sein und das tut er. Also es ist, Geheimtipp wäre schon fast ein bisschen zu wenig ausgedrückt, wie du schon sagst. Das ist eine absolute Filmparty-Granate und ich glaube, der wird extrem gut ankommen, auch weil er natürlich auch einen perfekten, ich muss jetzt gerade überlegen, aber der hat ja auch einen Spätabends-Zeitslot, wenn ich mich nicht ganz irre. Und der wird da die Leute, glaube ich, richtig einheizen und wegfegen.
Also bei uns in Hamburg läuft der freitagsabends um 22:45, genau.
Ja, perfekt. Es geht nicht besser.
Als Mitternachts rausschmeiß-Snack.
Das ist der optimale Timeslot. Also besser geht's nicht. Also von mir 4 von 5. Nicht der beste Film im Line-Up, aber vermutlich der unterhaltsamste und spaßigste im Line-Up. Und den sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wie siehst du das, Pascal?
Ja, absolut. Ich würde den auch komplett empfehlen. Ich wollte auch noch zu ergänzen, was mich halt einfach krass beeindruckt hat, aber auch durchs Festival, auch schon bei Becky. Hier ist es Nita Josie Hannah, spielt die Mimi. Ist jetzt auch keine ernste Rolle, ist halt auch albern, aber die macht das auch einfach mega geil.
Ja, das stimmt.
Also ich finde die Rolle von diesem jungen Mädchen, die gibt halt auch, also die ist halt einmal todeswitzig, weil die hat halt dann dieses krasse Monster, so diesen intergalaktischen Warlord und sie gibt halt so null Fix, wie man sagt, so, sie ist halt einfach so, ja, geil, nices Spielzeug, wir machen jetzt einfach nur Quatsch, sie spielt komplett drüber, ist immer, immer bissig, immer gemein, es hat irgendwie auch eine tolle Chemie mit ihrem Vater, die ganze Familie, der Vater ist auch so ein, das hat mich teilweise wirklich, also für mich hat der Film so sehr Rick and Morty Humor tatsächlich, weil der ist, die Figuren sind so komplett drüber jeweils auf ihre eigene Art und Weise aber, so jeder hat so seine Eigenart und dann hast du dieses, irgendwie dieses mega ausufernde Sci-Fi-Ding, das dann ja dargestellt irgendwie schon so pseudo-ernst wird, also es ist ja so, als wäre das jetzt wirklich ein Drama, aber du nimmst es halt automatisch nicht ernst und es unterhält dich dafür auf lustige Art und Weise. Und deswegen habe ich da so ein bisschen ähnliche Vibes wie halt bei Rick and Morty, auch wenn da jetzt vielleicht, wobei das natürlich, die Geschmäcker sind verschieden, aber jetzt nicht auf dem Humor-Level ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, von mir auch eine absolute Empfehlung, Psycho Gorman, ist super witzig und ein, ja, wirklich ein fantastischer Festivalfilm. vielleicht nicht so lustig wie Palm Springs, aber halt viel passender fürs Filmfest.
Ja, und halt, anders wie lustig gesagt, halt, ne? Anders lustig.
Einfach. Ja, genau, genau. Und halt, ja, Freitagabend, 22:45, das, da gehört der Film hin und hab ihm auch 3,5 gegeben. Ja, sehr cooler Film.
Kommen wir nun zum, ich würde sagen, heimlichen Centerpiece dieses Fantasy-Filmfest. Ein Film, der bereits, ich weiß jetzt, muss ich gerade selber überlegen, war es Sundance oder Toronto, André, wo lief der Film bereits?
Ich meine auf Sundance.
Sundance auch, glaube ich. Und hat auch dort natürlich die Zuschauer ein bisschen gespalten. Und es ist ein klassischer Spalterfilm, definitiv. Wenn man sich den Vater des Regisseurs anguckt, dann weiß man auch, woher das Ganze kommt. Wir reden von Brandon Cronenbergs neuestem Film Possessor. Brandon, eben der Sohn von David Cronenberg. Und ich muss sagen, ich übergebe dir sofort das Mikro, André. Aber ich heiz das Ganze schon mal an. Für mich bis jetzt wirklich mit einem gewissen Abstand sogar der beste Film des Jahres. Und ich kann mir keinen besseren vorstellen, der jetzt das für mich erklärt, warum das für mich der bisher beste Film des Jahres ist, als André.
Ja, also kann ich euch schon mal spoilern, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe echt, ich meine, das Jahr 2020 bietet ja auch nicht so viele Filme, muss man einfach sagen. Ne? Ich glaube, sowieso, das haben wir auch später im Interview noch, es war einfach nicht so einfach, auch dieses Jahr Filme zu finden natürlich, weil einfach vieles auf Eis gelegt wurde und so weiter durch die ganze Corona-Mist. Aber eben von den Sachen, die 2020 wirklich erschienen sind, von den gerade von den größeren Sachen, namhaften Sachen, ich habe wenig gesehen, was da irgendwie rankommt im Jahr 2020. Also Possessor, wie du schon sagst, von Brandon Cronenberg, ja, macht seinem Papa hier alle Ehre. Und toll besetzt mit Andrea Riseborough, ja, hatten wir ja auch schon Mandy hier und so. Die ist einfach eine so gute Schauspielerin. Die ist unfassbar einfach, wirklich. Eine so, so starke Schauspielerin. Dann Christopher Abbott, den ich auch mag. Der hat auch schon mal daneben gegriffen, zum Beispiel bei Piercing vor 2 Jahren auf dem Filmfest. Da war ich nicht so begeistert von ihm. Es lag aber mehr am Film als an ihm selbst. Aber ansonsten auch ein guter Schauspieler. Jennifer Jason Leigh, die auch schon bei David Cronenberg in diversen Filmen dabei war. Und dann auch noch hier in der Nebenrolle Sean Bean. Also auch ein wirklich wirklich namhafter Cast. Und ja, worum geht's? Es geht um Tassia, eine Auftragskillerin, Attentäterin, gespielt eben von Andrea Riseborough, die in einem Unternehmen arbeitet, die eine Technologie einsetzt über Hirnimplantate. Quasi die Attentäterin kann sich in den Körper von anderen Menschen begeben, also quasi übers Hirn, das ist ein Gedankentausch, nicht mich tauscht, aber ersetzt, der Gedanke wird quasi ersetzt. Man kann also quasi in das Gehirn von anderen Menschen sich hinein morphen über Gedankenübertragung und dann werden eben quasi Unbeteiligte dafür genutzt, Attentate auszuführen. Und sie werden also quasi im Körper eines anderen verübt, sodass eben auf diese Attentatsagentur, sage ich mal, natürlich keine Hinweise zurückzuführen sind. Und bei ihrem quasi neuesten Auftrag, sie versetzt sich quasi in das Gehirn von Christopher Abbott eben hier. Ja, geht es aber mehr oder weniger schief, denn ihr Geist fängt an, sich quasi in seinen zu verfangen. Und sie kommt dann eben nicht mehr aus ihm raus. Und das setzt eine Kette von unfassbar furchtbaren Ereignissen dann fort. Und das ist so ein bisschen der Plot. Also auch hier wieder so ein Sci-Fi-Zukunftssetting, aber auch eben so ein bisschen biomechanisch. Geht also schon ganz klar, wie gesagt, auch in die Richtung, was Papa Cronenberg vorgemacht hat. Und ja, der Film ist wirklich unfassbar eindringlich. Der ist, der hat so eine, ich finde, der hat so eine knisternde Atmosphäre die ganze Zeit. Du weißt irgendwie die ganze Zeit, da passiert gleich was und da ist die ganze Zeit irgendwie Tension und Spannung in der Luft. Ganz tolle Bilder, super tolle Farben. Dazu ein super toller, so ein Synthi-Vaporwave-Score so leicht. Also einfach generell vom Handwerklichen, das ganze Bilder, alles eingefangen wird, ist wirklich schon mal einfach wirklich unfassbar stark. Sowas hat man in diesem Jahr sonst noch nicht gesehen. Und die Geschichte selbst entwickelt sich auch viel tiefgreifender, als man das zunächst denken mag. Es geht am Anfang klar rein um dieses Attentatsdasein. Der Film startet auch direkt mit so einem Beispielattentat, was sehr, sehr blutig auch ist. Also er nordet auch direkt ein. Der Film öffnet sich aber später und schafft es auch, da deutlich mehr Ebenen reinzubringen, als auf den ersten Blick ersichtlich. Also es geht auch ganz klar auf eine psychologische Ebene runter. Es geht so ein bisschen später dann um diese grundlegende Lebensfragen auch so ein bisschen so, wer bin ich, was macht mich aus, was zeichnet meinen Charakter aus, was zeichnet mein Dasein aus, ja, der spielt da sehr mit diesem anfänglichen, quasi wird es ja als Technik eingeführt, dieser Gedankentausch, aber es geht dann später eben eher auf diese psychologische Ebene, so was macht mich aus, wie finde ich Selbstfindung und Rückfindung und so weiter und Reflexion und der hat da so ganz, ganz viele tolle Szenen mit, wo Christopher Abbott quasi zur Arbeit muss und man sieht so, was er für einen Job macht und er ist so quasi, das ist, also ich musste irgendwie doch mal dreimal hingucken, was er da eigentlich macht, aber er ist irgendwie so ein Bildsichter und er muss irgendwie den ganzen Tag irgendwie, das hat mich ein bisschen daran erinnert, so quasi wie so für Suchmaschinen, wenn oder für YouTube und Google oder Facebook, für Social Media Plattformen, da sitzen ja Leute auch hinter, die müssen so kritischen Content filtern und so eine Art Job hat er muss sich den ganzen Tag irgendwelche super weirden Fotos angucken und du merkst auch total.
Der zweitbeste Filmjob nach Joaquin Phoenix Beruf in Her, dieses Postkarten und Briefe schreiben für andere Leute.
Ja, das war auch gut.
Ich kenne ja Her noch nicht, muss ich mal nachholen endlich. Und ja, auf jeden Fall hat er auch so einen super weirden Job eben. Und du merkst auch irgendwie, die ganzen anderen Kollegen, die da sitzen, so jeder, die sind auch alle komplett fertig so. Und irgendwie, das macht was mit den Leuten. Und das sind alles so kleine Details, die alles auf diese eben, die alle darauf eingehen, so die Synapsen überfordern und sag ja diese Selbstfindung und das Dasein im Hirn, so diese Reflexion, das ist alles wirklich komplett runtergebrochen auf diese Bildsprache dann und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn es auch wirklich um den Hauptplot eben geht, um diese Attentatsmission quasi, dann nimmt er auch wirklich keine Gefangenen. Der Film hat unfassbar brutale Szenen, wirklich absolute Härte hier. Aber auch eben hier wieder nicht dieses, ist jetzt kein Psycho-Gorman eben, hier fliegen jetzt nicht die Gedärme durch die Gegend und so, sondern einfach eine absolut authentische, drastische Härte, auch hier wieder, wie Chris auch schon vorhin gesagt hat, so in bester, es tut einfach weh Manier, die Gewalt ist wirklich so richtig punktuell und massiv und einfach wirklich brachial, bis hin wirklich auch das Finale ist so unfassbar krass, wollen wir jetzt nicht drüber verraten, so nichts vorwegnehmen. Das Finale hat mich wirklich komplett gekillt, was die Härte, aber auch die Intention angeht. Und das ist wirklich unfassbar krass. Also braucht man schon auch einen starken Magen bei dem Film. Und ja, ich will nicht so viel vorwegnehmen, wirklich, weil was ich sagen kann, der Film hat mich einfach wirklich komplett abgeholt in seiner Idee, in seiner grundlegenden Idee um diese Attentatsgeschichte, dann um diese technologische Ebene und dann, wenn er eben reingeht und dann anfängt, noch diese psychologische Ebene reinzubringen, das alles dann eben vermischt in diesen einen Guss, den Cronenberg hier einfach schafft abzuliefern, das auch noch verpackt in eben eine unfassbar audiovisuelle Gewalt einfach aus Farbspielen, Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, Score, das ist alles rund und macht das Ganze, umhüllt das Ganze echt wie so ein Sache, so ein Wapo-Wave-Albtraum irgendwie. Also wirklich grandioses Ding, hat mich komplett abgeholt von Anfang bis Ende. Ich bin gespannt, was ihr jetzt noch ergänzt. Von mir 5 von 5. Also von dem, was ich bisher gesehen habe vom Filmfest, kann ich nur sagen, das ist das Highlight. Wenn ihr irgendeinen Film sehen müsst, dann Pups Prozessor definitiv. Das Ding haut euch weg.
Ich halt's ein bisschen kurz, da du tatsächlich das schon perfekt zusammengefasst hast. Für mich strahlt der Film diese drei großen A's aus: Atmosphärebombe, ultra krasse Anspannung und vor allem ultra, ultra Ästhetik einfach. Also das ist ja so das, was diesen Film so, diese Symbiose aus all diesen Elementen, die der da verbindet, ist einfach grandios. Und zum einen die Geschichte, wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil sie auch sehr facettenreich ist und auch durchaus ein bisschen, ja, man muss sie einfach erleben, glaube ich. Deshalb da nur ein bisschen spartanisch ausgeführt, aber der Film funktioniert erzählerisch, metaphorisch, wenn er sich auf alltägliche Dinge bezieht, auf unsere Welt, aber auch eben in seiner erschafften Science-Fiction-Welt funktioniert er hervorragend, was eben auch an der Besetzung liegt. Du hast es gesagt, Andrea Riseborough, die zeigt eben erneut, dass sie zu den facettenreichsten und besten Schauspielerinnen im Filmbusiness momentan zählt. Und auch der Rest der Besetzung, du hast es gesagt, glänzt. Christopher Abbott ist toll. Du hast Sean Bean dabei, Jennifer Jason Leigh hast du dabei. Du hast den Sohn von Donald Sutherland dabei, Rose of Sutherland.
Ah, stimmt, der ist auch dabei. Stimmt,
und
ja.
Unsere Sneak Peek-Entdeckung des letzten Jahres aus Fisherman's Friend, Tupins Middleton natürlich, die hier auch wunderbar spielt. Und audiovisuell ist das auch der beste Film des Jahres. Der ist so ein Brett. Also der Kameramann, das ist ja Karim Hussein. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat Regie geführt bei dem auch durchaus berüchtigten Film Subconscious Cruelty, genau. Der ja auch immer so ein, wie sagt man, am schwarzen Brett hängt. was absurde.
So, du meinst eher im Giftschrank, ne?
Ja, genau.
Am schwarzen und, Brett hängt.
Und jedenfalls, dass ausgerechnet der hier die Kamera bedient hat und so tolle, betörende Bilder abliefert, pulsierende Bilder, wundervoll kolorierte Bilder, du hast es gesagt, der sieht unfassbar gut aus. Und wir haben uns ja beide, nachdem wir den Film gesehen haben, haben wir ja schon gesagt, der Film sieht für das Budget, was er hat, einfach, der darf gar nicht so gut aussehen. Der sieht einfach viel zu gut aus für sein Budget.
Der alles an dem darf nicht so gut sein. Das ist wirklich für so ein, in Anführungszeichen, Indie-Ding halt schon. Ich meine, Cronenberg wird allein ist sein Name natürlich schon irgendwie Mittel kriegen
und Leute
finden, die seine Filme produzieren. Aber ja, es ist natürlich eben kein fetter Sommer-Blockbuster so. Und dafür, was der für Möglichkeiten hatte, sieht das Ding verboten gut aus, ja.
Aber das zeigt eben auch, was für ein hochklassiger Regisseur in Brandon Cronenberg jetzt schon steckt, ne? Weil eben so einen Film zu schaffen mit so einem Budget, das schaffen eben nur die besten Regisseure. Das haben nur die besten Regisseure geschafft, auch gerade im Genre-Kino. Das haben Leute wie Craven, wie Carpenter, wie Cronenberg selbst und wie Romero und sowas. Die schaffen es mit wenig Mitteln, Meisterwerke zu schaffen. Und ich will jetzt vielleicht das Wort noch gar nicht unbedingt im Mund nehmen mit Possessor, oder in Bezug auf Possessor, aber vielleicht werden wir dieses Wort Meisterwerk in ein paar Jahren oder in einer gewissen Zeit häufiger in den Mund nehmen. Und dann hast du das auch gesagt, deswegen wiederhole ich es gerne alles nochmal, der Scores von Jim Williams ist unglaublich gut, der hat auch schon Raw und Killist veredelt. Und was natürlich interessant ist, was wir vielleicht noch ein bisschen erwähnen sollten oder ein bisschen ausführen sollten, kann Pascal gerne auch gleich noch drauf eingehen, ist natürlich, wir hypen den Film jetzt natürlich und wir erzählen, was daran alles so geil ist und so weiter, aber trotzdem eine gewisse Vorsicht auf jeden Fall mitbringen. Das ist kein Film für jedermann. Der Film ist auch unglaublich langsam, muss man sagen. Der ist sehr gemächlich, der ist sehr schleppend, dafür, dass er ein Thriller ist, ne, in dem Prinzip. Und da wird das Publikum auf jeden Fall spalten.
Das ist halt das, was ich zu Anfang gesagt habe, ja. Du hast so ein Amulet, der 80% wirklich die Handbremse komplett anzieht und es funktioniert halt nicht. Und das Gleiche aber, also Prozessor ist jetzt nicht komplett Handbremse, aber wie du sagst, er ist sehr getragen, ne? Der ist ja so sehr, sehr, mir fehlt so ein Wort gerade dafür, was es am besten umschreibt.
Weil es positiv ist eigentlich.
Der wabert so vor sich hin.
Ja, genau.
Aber wie du sagst, der wabert so ästhetisch. Der ist wie so.
Genau.
Der ist
positiv
so,
einfach.
Der ist so sphärisch dabei.
Ja.
Und weil du sagst auch gerade mythisch ist ein gutes Wort für ihn. Der ist so mythisch und sphärisch dabei. Und deswegen, der ist so faszinierend beim Langsamsein. Und das musst du erstmal schaffen. Und das schaffen eben gute Leute halt eben, ne? Und das meine ich halt. Das kann eben auch komplett schief gehen. Aber wie du auch richtig sagst, das muss man aber auch wollen, ne?
Ja, aber ich finde, das Tempo ist wirklich perfekt gewählt für diesen Film. Also deswegen absolut positiv verstehen. Aber es kann eben sein, dass damit nicht jeder klarkommt. Und genauso wenig werden nicht alle mit der extremen Gewalt klarkommen. Weil die ist halt wirklich sehr physisch. Und die schmerzt, die tut weh. Und weil der Film halt auch eben auf beiden Komponenten, physisch und psychisch, so krass auf einen einsteigt, kann das für manche Zuschauer zu viel sein. Also mir ging's, wie dir ja auch, komplett an die Substanz. Also der hat stark nachgewirkt, der Film. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film zu 50% für Begeisterung und zu 50% für Unverständnis sorgen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der die eigene Existenz hinterfragt. Und der hat mich komplett weggehauen. Also ich gehe jetzt nicht ganz auf 5 Sterne, aber auf 4,5 von 5 mit Potenzial nach oben. Und ich freue mich auf jeden Fall, den nochmal zu sehen. Bester Film des Jahres bis jetzt. Großes Kino. Pascal, ich kann nur hoffen, dass du mitgehst. Im Ansatz wenigstens.
Ja. Kannst du hoffen, hast du auch recht damit tatsächlich. Ihr habt jetzt schon viel gesagt. Auch hier, ich kann ich glaube eigentlich alles unterschreiben. Mir ist nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, das habe ich jetzt grundsätzlich anders gesehen. Besonders auch hervorheben würde ich, was du gesagt hast, Chris, halt Atmosphäre und Ästhetik. Und die Ästhetik ist halt wirklich das, wo jetzt auch für mich der Film gerade so im, und das ist jetzt nicht abwertend gegenüber den anderen Filmen gemeint, aber halt trotzdem auch im Kontext des Fantasy-Filmfests für mich halt besonders heraussticht, einfach weil ich da jetzt nicht annähernd was Vergleichhaftes gesehen habe. Da ist der ganz weit ja vorne und ja, es ist einfach, ihr habt auch gesagt, der Film ist ruhig, der ist langsam, dieses getragene, sphärische, das mochte ich auch. Ich mag die kompletten, alle Dialogszenen, die fand ich nicht langweilig. Ich, die Sci-Fi-Idee klingt vielleicht doch erstmal, ja, die ist mit Sicherheit nicht die kreativste und das hat man jetzt auch schon hier und da natürlich gehabt. So, da werden jetzt keine, zumindest sag ich mal so, auf dieser ersten Sci-Fi-Ebene werden jetzt keine ganz neuen Fässer aufgemacht. Später wird's dann ja schon ein bisschen, geht's da schon in Themen, die jetzt auch nicht so oft behandelt werden oder zumindest, wo es sich vielleicht auch mal lohnt, die noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das ist dann auch sehr schön. Aber trotzdem, auch wenn er dann jetzt nicht immer in jedem Moment originell ist, was jetzt die Idee oder die Geschichte angeht, ist es trotzdem einfach so gut gemacht, wie ihr gesagt habt, und das halt mit so geringen Mitteln, dass man halt von Anfang bis zum Ende war ich halt, saß ich halt gebannt vom Bildschirm und hab ja einfach an den Lippen gehangen, wenn geredet wurde und wenn die Gewalt da war, dann hat's mich schockiert, dann hat's mich auch geschüttelt. Der Film ist definitiv ja extrem, würde ich mal sagen, und ich würde auch unterschreiben, dass mit Sicherheit ein Film, der die Gemüter spaltet, aber deswegen steht ja auch Cronenberg dran und das ist auch einfach etwas, was auch mich glücklich macht und es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Fackelübergabe an, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, kann ja auch gut sein, dass der Vater auch nochmal einen Film macht, aber trotzdem natürlich jetzt so, es fühlt sich für mich so ein bisschen so an wie, ach schön, wir werden jetzt noch definitiv noch länger was von oder unter Umständen länger was von einem großartigen Cronenberg haben, der jetzt ja offensichtlich jetzt nicht ganz so weit von der ja von der dieser sehr speziellen Rolle seines Vaters abweicht. So, und ich habe dem jetzt auch 4,5 von 5 Sternen gegeben und freue mich auch schon, den ein zweites Mal zu sehen.
Definitiv, ja. Ich will jetzt nicht sagen, kleines Downgrade beim nächsten Film, aber es ist zumindest ein Film, der ja durchaus auch einen kleinen Hype bekommen hat, André, im Vorfeld und im Frühjahr, bis dann eben Corona so ein bisschen in die Quere gekommen ist. Du hast die Relic angesehen.
Genau, ein Film, der ja in den USA sogar im Kino noch war, in den Corona-Anfangszeiten und da der absolute Kassenschlager war, weil nichts anderes lief. Finde ich, ist eine geile Story. War wirklich komplett auf Platz 1 der Kinocharts in den USA, hat alles abgeräumt, weil nichts anderes lief. Das war kein Alternativprogramm da, hat ihm also quasi total in die Karten gespielt. Und ja, ich habe schon viel über den Film gehört gehabt am Anfang. Es hieß so, oh, der nächste Babadook und so und ja, Psychological Horror. Und da war ich natürlich direkt hellhörig, weil ich natürlich Fan dieses New Modern Horror bin. Und ja, habe ich mir angeguckt jetzt im Rahmen des Filmfests. Und ja, Regie, Natalie Erica James hat unter anderem diesen Drumwave gemacht. Den habe ich aber nicht gesehen. Ansonsten noch eine relativ frische Regisseurin. Und spielt mit Emily Mortimer in der Hauptrolle hier unter anderem, vielleicht bekannt aus Shutter Island, denke ich auch vielen, und Bella Heathcore oder Heathcore aus Neon Demon unter anderem, von Nicholas Winding Refn. Und ja, es geht quasi um eine ältere Dame, Edna, die verschwindet, wird vermisst. Und ihre Tochter und ihre Enkelin, eben die beiden Damen in den Hauptrollen, reisen in ihr abgelegenes Haus, um sie zu finden und zu schauen, wo sie denn hin sein könnte. Und sie wird gefunden, sie taucht wieder auf recht schnell, aber irgendwas ist seltsam. Und die beiden haben so irgendwie die Ahnung, dass in diesem Haus irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und da irgendwas ja lauern könnte oder so. Klingt irgendwie erstmal relativ altbacken, beziehungsweise schon wie tausendmal gehabt. Ich meine, klingt fast ein bisschen wie Amulet, nur ohne Ex-Soldaten. Also wir haben wieder ein Haus, das irgendwie weird ist und da sind seltsame Flecken an den Wänden und was ist denn hier los? Und wir haben eben diese Edna, die die hier verschwunden war und jetzt einfach wieder da ist, als ob nichts gewesen wäre, und sagt halt so, ja, nö, was denn, war doch ganz Zeit hier und alles ein bisschen seltsam. Und ich habe überlegt, beziehungsweise es war so ein bisschen im Vorfeld auch Diskussion, so was darf man über den Film sagen, ohne zu spoilern, und ich habe mich dazu entschieden, auch in meiner Letterboxd-Kritik, die ich über den Film geschrieben habe, direkt auch quasi nicht hinterm Zaun zu halten, weil es macht keinen Sinn, denn es ist der Film, die quasi der Grundkern des Films ist so ersichtlich, also wer das nach 10, 15, 20, aller spätestens 20 Minuten nicht verstanden hat, der hat wirklich im Kino gepennt oder geredet oder ist rausgegangen aufs Klo und hat irgendwie einen halben Plot verpasst. Es ist quasi eine sehr eigenständige Vision von Demenz, die der Film behandelt. Das ist, wie gesagt, das ist absolut völlig glasklar. Das weiß man nach weniger kurzer Zeit schon im Film. Und das ist auch so quasi der Hauptplotpunkt, um den sich alles dreht. Es ist eine Vision von Demenz, die aber in der Narrative dann ein paar Geheimnisse noch mit sich bringt. Und über die reden wir natürlich jetzt an der Stelle nicht. Das macht es dann auch spannend. Aber dieses Kernding eben Demenz zieht sich durch den Film und wie damit umgegangen wird. Und es ist quasi eine psychologische Horrorabhandlung dieser Krankheit auf eine sehr eigene Art, die ich durchaus, ich soll nicht sagen smart ist der Film nicht wirklich, aber sie ist sehr gut gewählt. Sie ist atmosphärisch, sie regt ein bisschen zum Nachdenken an, ohne den Grusel zu vergessen. Es ist so ein bisschen mystisch, er versucht quasi so eine Mystik über dieser Metaebene aufrechtzuerhalten. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es gibt genügend Beklemmungen, es gibt genügend sehr auch skurrile Szenen und weirde Szenen, so, die funktionieren. Es gibt ein paar Jumpscares durchaus auch. Also da auch die Warnung, wer mit Jumpscares nicht kann. Vorsicht hier, also da spielt er schon hier und da nach Schema F so ein bisschen Richtung Blumhouse auch. Ohne aber da zu sehr abzurutschen in so eine billiges Gefilde, sondern er schafft es schon, diese Metaebene aufrechtzuerhalten. Und die erste Hälfte ist noch sehr schleichend eher und auch sehr slow. Man lernt erstmal die Figuren kennen, ein bisschen einordnen, so, was sind die Hintergründe, was ist die Vergangenheit der ganzen Familie so ein bisschen. Und dann im letzten Drittel, so ab der Hälfte und dann vor allem im letzten Drittel, wird es sehr grotesk. Und es geht mehr so um Symbolik und Räumlichkeit. Und der Film nutzt dann so ein bisschen dieses Haus, um so, sag ich mal, Gedankengänge darzustellen. Es ist sehr, sehr weird. Es wird so ein bisschen labyrinthartig und symbolisch. Und das hat er aber sehr gut gemacht. Das Set ist super dann, das ist quasi, er spielt dann auch so ein bisschen Größenverhältnissen in Räumen, um dadurch quasi so psychologische Abhängigkeiten darzustellen. Das ist schon, da würde ich sagen, das ist dann der smarte Moment des Films. Das ist schon sehr, sehr gut gewählt. Und er driftet so Schritt für Schritt dann so in echt so einen totalen Wahnsinn ab. Und dann mündet er damit im Finale. Also ich fand ihn schon sehr, sehr ansprechend. Er ist nicht so smart, wie er gerne wäre. Das ist so einer dieser Filme, ja. Das Drehbuch hält sich für ein bisschen klüger als der Zuschauer. Man entlarvt dann aber doch schon genug, sag ich mal, um direkt zu verstehen, was es geht. Der aber eben dieser schleichende Horror bis hin dann eben zu diesem ausladenden Finale, wo er wirklich frei dreht und auch so eine diverse Anleihen aus anderen Genrefilmen mit reinnimmt, die ihm aber geschenkt sind. Das funktioniert schon sehr gut. Von daher, ich kann für den eine Empfehlung aussprechen. Auch hier, es ist jetzt nicht das Mega-Highlight. Er ist jetzt nicht der nächste Babadook, den ich deutlich besser finde, weil er auch doch auch noch mal eine andere Präsenz hat und der es auch geschafft hat, noch mal auch allgemein so die ganze Narrative noch smarter aufzuziehen. Aber er ist schon ein guter Film, der einige Schauwerte mit sich bringt, genug Horror drin hat, aber auch eben genug Unterfütterung für diesen Meta-Plot über diese Krankheit. Von daher auch von mir hier schon eine Empfehlung, 3,5 von mir für Relic.
Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass vermutlich Mandy Bulet von Dupuis der Film mit dem kuriosesten Plot ist. Aber da fiel mir dann ein, dass ihr beide euch ja auch noch Slacks angesehen habt. Und ich habe mich da jetzt nicht rangetraut, aber ist es irgendwas mit einer killenden, mordenden Jeanshose oder sowas, Pascal?
Ja, ne, mit sehr vielen mordenden, killenden Jeanshosen. ja, Slacks aus dem Jahr 2020, Horror-Komödie, ein kanadischer Film, Regisseur Elsa Cathart, hat, glaube ich, sonst auch nichts großartig in der Filmografie stehen. Hauptrolle gespielt von Romain Deniz. Und in den Nebenrollen sind noch ein bisschen prominentere Schauspieler tatsächlich vertreten. Zum Beispiel den Stephen Bogart. Ich bin immer sehr gut darin, diese Namen auszusprechen. Der spielt zum Beispiel in den It-Remakes den Vater von Beverly. Und ja, genau, worum geht's in Slacks? Es geht um die, um unsere Hauptfigur Libby, die anfängt in einem Kaufhaus, in einem Klamottengeschäft zu arbeiten. Stellt es euch vor wie eine Zara oder H&M-Filiale, die irgendwie kurz davor ist, eine ganz neue Kollektion rauszubringen und die diese Modekette, die man kennt es ja auch aus anderen real existierenden Modeketten, die hat halt immer diese schönen Schilder überall stehen, ethisch einwandfreie Klamotten und irgendwelche Bilder von Menschen in Südamerika und Afrika, wie sie dann halt da glücklich vorm Feld stehen und es geht ihnen ja so gut. Und naja, auf jeden Fall fängt sie dann an, dort zu arbeiten und die neue Kollektion von Jeanshosen, die vor Ort ist, fängt dann einfach mal an, lebendig zu werden. Und das klingt bekloppt, es ist auch irgendwo bekloppt, das ist auch der Selling Point des Films, es ist eine skurrile Idee, Jeanshosen werden lebendig und fangen an, nach und nach an, die Mitarbeiter dieser Filiale umzubringen, auf blutige Art und Weise. Und das klingt erstmal nach einem coolen Festivalfilm, nach einem, ja, richtig lustigen Splatterfest. Und stellenweise ist es das auch. Also der fängt auch gut an. Ich mag auch tatsächlich das, ich mag auch das Setting, ich mag diese Filiale, das ist einfach mal was Frisches. Das Ding ist natürlich, der Film bewegt sich dann aber auch nicht großartig davon weg, außer von so ein paar Flashbacks oder von so ein paar Sequenzen, wo wir dann nochmal was anderes sehen. Aber grundsätzlich spielt der Film dort vor Ort. Und was aber dann tatsächlich für mich, wo der Film halt einfach nicht das erfüllt hat, was ich von ihm erwartet habe und was ich auch einfach dem Film zu Lasten lege, was er meiner Meinung nach auch bewirbt und womit er auch eigentlich anfängt, ist halt, dass der Film gar nicht eigentlich nur ein lustiger Fansplitter-Film sein möchte, denn er möchte halt eine Gesellschaftskritik auf unsere Konsumgesellschaft sein, denn diese Hosen sind auch tatsächlich nicht ohne Grund lebendig geworden und das hängt dann alles damit zusammen, dass diese halt tatsächlich nicht aus ethisch anwandfreien Herstellungsprozessen entstammen, sondern dass da natürlich trotzdem im Hintergrund Menschen irgendwo ausgenutzt werden und halt für einen viel zu geringen Lohn zu schlechten Bedingungen auf Feldern arbeiten, um halt die Rohstoffe zu ernten und damit verbringt dann der Film auch mehr oder weniger die zweite Hälfte, wenn es dann halt um das Duell Jeanshosen gegen Mitarbeiter geht. Und der hat hier und da noch ein paar lustige Momente und der hat auch irgendwie hätten ein paar echt witzige Ideen. Da gibt's die Jeanshose, die dann halt, weil sie auch ursprünglich in Indien hergestellt wurde und da gibt's hier eine indische oder zumindest eine indischstämmige Mitarbeiterin, die dann Bollywood-Musik hört und dann fängt auch die Jeanshose an, halt einen Bollywood-Tanz zu tanzen. Das ist schon irgendwie ganz nett gemacht, aber halt das größte Problem meiner Meinung nach ist, dass der Film in der zweiten Hälfte halt tatsächlich extrem im Tempo nachlässt, um nicht zu sagen, stehen bleibt. Da passiert viel zu wenig. Da ist einfach nicht mehr viel los. Der Film tritt an auf der Stelle und das Problem ist, der Film ist halt, ich glaube, nur 80 Minuten lang oder 78 und schafft es halt tatsächlich in diesen 78 Minuten mit dieser super witzigen Fansblätter-Prämisse stellenweise sehr langweilig zu sein und tatsächlich halt schnarchig zu werden. Und das ist halt genau das, was so ein Film meiner Meinung nach nicht werden darf. Und diese Gesellschaftskritik ist irgendwo löblich, das ist okay. Ich hätte sie jetzt nicht erwartet. Und es fällt natürlich schwer, irgendwie sowas dann schlecht zu finden, weil es ja von der Idee natürlich, es ist, wie sagt man, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint, irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, quasi.
Ich finde auf jeden Fall, das ja passt da nicht so gut rein. Hat nicht geklappt für mich. André, wie war das bei dir?
Ja, hast eigentlich alles gesagt. Also das Ding ist halt einfach, der Film dafür, dass er so, also er will ja quasi am Ende doch irgendwie deine ernste Botschaft vermitteln, ne? Also es ist ja wirklich dieses Anprangern an der westlichen Konsumkritik, also dass die Filiale soll ja auch eine Persiflage, oder was heißt Persiflage? Es ist ja ein Anprangern eher wirklich. Also der Film will ja wirklich eine Agenda vermitteln. Das soll ja Benetton sein, ne? Das ist ja das Logo, ist ja falsch geschrieben quasi, und auch die Farben, das ist ja Benetton. Ich denke mal, das ist exemplarisch gewählt. Das kannst du auch auf Primark und alles anwenden, aber es soll halt, glaube ich, ein bisschen Benetton da aufs Korn nehmen. Das Problem ist halt, er will dann einfach zu ernst sein eigentlich. Also seine Prämisse ist Funsplatter, aber er will eigentlich eine ernste Botschaft vermitteln. Das beißt sich halt komplett. Und nicht nur eben dann das, sondern eben dazu eben auch noch wirklich, dann ist er einfach zu slow und da passiert ja einfach nichts. In der zweiten Hälfte passiert effektiv nichts. Sie schließen sich irgendwann in diesem Überwachungsraum ein zu dritt und dann passiert einfach mal gar nichts für 20 Minuten oder so. Sie reden nur, Überwachungskamera wird's angeguckt, reden wieder, versuchen mal zu fliehen, klappt nicht, es ist komplette Langeweile für 20 Minuten in diesem Film. Und das in einem 78-Minuten-Film, wie du sagst, überhaupt Langeweile und quasi einen Stopp zu verursachen, ist ja tödlich für den Film. So, komplett.
Ja.
Von daher, ich brauche gar nicht mehr viel dazu zu ergänzen, hast du eigentlich alles gesagt. Fand ich leider auch. Komplett gute Prämisse. Auch die Idee ist ja cool. Ich mag die Idee total. Dieses Ausbeutung eben da von Dritte Weltländern für westliche Mode, für Kinder, die da irgendwo auf dem Feld rumkriechen müssen. Und hier wird's halt für 300 Dollar pro Hose vertickt an irgendwelche Hipster so. Kannst du anprangern, alles cool. Aber mach halt einen unterhaltsamen Film draus. Die lustigste Szene ist eigentlich diese Bollywood-Tanz-Szene, wo die Hose plötzlich auf Bollywood tanzt. Da auch eher die Outtake-Szenen, also beziehungsweise in den Credits laufen ja dann so Making-of-Szenen, wie sie die Hosen in den Greenscreen gepackt haben. Und das ist das Interessanteste am Film, wie sie diese Greenscreen-Animationen gemacht haben. So. Und ja, nee, also wirklich komplett die ganze Idee komplett gegen die Wand gefahren. Deswegen, also leider, das kann man sehen, die kann man sich leider wirklich sparen.
Was war deine Bewertung?
1,5 von 5.
Ja, ich habe mir jetzt auch 2 von 5 gegeben, aber
da habe ich ihm auch 2 gegeben.
Streich ich auch nochmal.
Ich weiß gerade. Ich glaube, ich habe ihm, was habe ich mir gegeben? Nee, 2. Aber ich habe ihm auch 2 gegeben. Doch. Auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht werde ich ihn sogar nochmal runter. Aber ich mag die Idee und wie Pascal sagt, es gibt ein paar blutige Szenen, auch ein paar Splatter-Szenen, die sind auch ganz cool. Ja, also mit gutem, gut gewollte 2 dann eben noch, aber eigentlich eher 1,5. Also trotzdem keine Empfehlung für den.
Runden wir das ganze Spektakel ab mit einem dann wieder empfehlenswerten Film, so viel sei schon verraten, nämlich mit dem russischen Film Sputnik, der während des Kalten Kriegs spielt, eine sowjetische Mission ins All geht schief und nur ein Kosmonaut überlebt das Ganze und landet wieder sicher auf der Erde. Doch es scheint so, als sei mit ihm eine außerirdische Kreatur eingeflogen. Seit Jahren schaffen es ja russische Horror- und Science-Fiction-Filme auch in die deutschen Heimkinos. Gerade das Label Cape Light sorgt, wie auch hier in dem Fall von Sputnik, dafür, dass die russischen Horrorfilme und Science-Fiction-Filme es bei uns eben in die Kaufhäuser schaffen. Ich muss sagen, ich habe mir ein paar davon schon angesehen. Die haben mich bislang eigentlich nicht überzeugt. Soweit. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit, denn Igor Abramenkos Sputnik ist tatsächlich ein Film, ein Science-Fiction-Horrorfilm, der sich vor seinen Hollywood-Vorbildern aus meiner Sicht nicht wirklich verstecken muss. Er hat zwar natürlich jetzt vielleicht nicht so den kreativen Input, weil er sich eben Motive aus Species, aus Life oder aus Arrival sogar borgt, aber ich finde, der hat schon... Da bin ich gespannt, wie ihr das seht, schon seine ganz eigene Note. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein Plagiat oder ein Rip-Off ist. Ich finde schon, er hat seine eigene Agenda, seine eigene Note und auch seinen eigenen Stil. Man muss zugeben, im Mittelteil haben sich so ein paar Längen eingeschlichen. Aber ansonsten habe ich an dem Film ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Ich finde das Creature-Design sehr überzeugend. Die Effekte sind toll. Atmosphärisch ist dieses so ein bisschen... unterkühlte Design auch sehr lobenswert. Mich hat die Story, und das ist immer bisher so der Hauptkritikpunkt an den russischen Filmen, die ich zuletzt gesehen habe, gewesen, dass er mich emotional nicht gepackt hat, aber das tut Sputnik, ist da komplett auf Höhe. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass er natürlich ein Science-Fiction-Film ist, aber dass er schon sein Publikum definitiv im Horrorbereich sucht, also im Horrorpublikum bei den Horrorfans, und dass es denn auch da erstaunlich blutig zur Sache geht. Und muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen, hat für mich zu den, oder gehört für mich zu den Festival Highlights, und ich kann dem problemlos, und das habe ich nicht erwartet im Vorfeld, 4 von 5 Sternen geben. Wie sah es bei dir aus, Pascal?
Ja, ich fand den tatsächlich auch ziemlich gut, und ich war auch überrascht, wobei ich jetzt auch schon ein bisschen halt vorweg im Vorwege positive Stimmen gehört habe. Und ja, krass, ich habe tatsächlich auch, also meine Berührungspunkte mit dem russischen Kino halten sich auch stark in Grenzen. Und umso mehr erfreut war ich dann tatsächlich, dass Sputnik tatsächlich, ja, sich einerseits maximal hochwertig produziert anfühlt. Wir haben hier dann ja auch es mit einer Creature zu tun, die ist auch jetzt nicht irgendwie kreativ, das ist so, ja, ein valides Alien-Design, sag ich mal. Aber das ist gut gemacht, das ist stark, das ist auch dann in den richtigen Momenten angsteinflößend. Der Film hat generell, finde ich, auch eine sehr starke Atmosphäre. Die Schauspieler fand ich klasse. Für mich war so ein bisschen die Entdeckung, und den werde ich natürlich jetzt falsch aussprechen, aber Fjodor Bondarchuk, irgendwie so, der den etwas älteren General spielt, der hat auch tatsächlich für mich, ja, der hat eine angenehme Bedrohlichkeit für mich ausgestrahlt, das mochte ich. Auch die anderen beiden Hauptrollen haben mir gut gefallen. Der ist übrigens
eigentlich Regisseur, ne? Der hat diesen unfassbar schlecht bewerteten Attraction gemacht. Der lief auch auf Netflix von 2017.
Ja, das ist einer von denen, die ich meinte. Attraction 1 und 2
genau.
Gibt's ja da.
Genau.
Obwohl, aber der zweite soll ja ganz gut sein.
Den hat er gemacht, und jetzt halt 2020 hat er diesen Invasion gemacht. Ist das sogar der Nachfolger vielleicht?
Das ist der zweite Teil.
Ja, genau, den hat er gemacht, und so ein Stalingrad-Film. Also der ist eigentlich Regisseur und hat dann erst, glaube ich, erst dann Schauspieler. Das ist parallel. Auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall auch Regisseur, und seine Regiearbeiten sind wohl auf jeden Fall nicht so beliebt. Also ich glaube, er ist ein besserer Schauspieler vielleicht als ein Regisseur.
ja, es kann gut sein. Ich fand ihn hier als Schauspieler auf jeden Fall grundsolide mindestens. Und ich hatte Spaß mit dem Film. Ich fand's cool. Und ich mochte auch, dass es, ich meine, es ist ja, ich find's einfach erfrischend, und das ist auch für mich vielleicht so ein Grund, auch mich mal dem russischen Kino einfach ein bisschen mehr zu öffnen und zu gucken, was da passiert. Weil man ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, es ist ja sogar heutzutage noch so, natürlich die Darstellung von, von Russland und von allem dem, was mal ehemals hinter dem eisernen Mantel war, ist halt maximal klischeebehaftet, auch meiner Meinung nach heutzutage im westlichen Kino. Und dann finde ich es halt so erfrischend, das einfach mal zu sehen aus russischer Perspektive. Und das ist dann halt, auf einmal hast du halt, jetzt natürlich sieht das da nicht aus wie Kalifornien, weil warum auch, aber trotzdem ist es einfach ganz normal so. Das sind halt ganz normale Menschen, die in ihren Rollen halt, ja, eigentlich eins zu eins das porträtieren, was auch ein westlicher Sci-Fi-Film da machen könnte. Und das fand ich auch so schön, dass ich da einfach nochmal eine andere Perspektive auf das Land in Anführungszeichen bekommen habe, aber das war einfach sehr erfrischend. Ich wollte nur sagen, ich habe dem 3,5 von 5 Sternen gegeben.
Ich fand es gerade schön, dass Chris einen Spruch bei Pascal berichtet hat.
Ist er gar nicht drauf eingegangen.
Hat auch nicht gehört.
Was hast du denn gesagt?
Eiserner Vorhang.
Du hast eiserner Mantel gesagt, das heißt aber Vorhang. Und Chris hat dich berichtigt, das ist eine Premiere, okay, dass Chris mal eine Redewendung oder irgendwas berichtigt. Das ist wirklich schön.
Geschichte Leistungsgruß.
Ja, das ist wirklich.
Du bekommst ein Sternchen.
Da bekommst du einen roten Stern.
Wow.
Ja, gehe ich eigentlich mit. Also vor allem halt, wenn du jetzt nochmal auf Russland auch selbst eingehst. Ich meine, der Film hat ja auch eine klare politische Agenda. So, das muss man. Also das eigentlich Agenda ist zu viel gesagt, aber er hat natürlich einen politischen Unterton. Es geht ja um die, es geht um die Überwachung. Es geht um diese absolute Hörigkeit. Um diese Militärstärke quasi, und wenn du halt nicht spurst, dann verschwindest du halt einfach mal so. Und da, das schwingt nicht nur mit, das ist schon ein Bestandteil, weil es geht ja im Mittelteil auch gerade dann noch um diese Gefangenenlager dann da eben. Und da muss ich auch sagen, da wiederholt der Film sich so ein bisschen. Das Problem ist dafür, dass er da im Mittelteil so viel Zeit drauf versetzt, ich möchte nicht verschwendet sagen, macht da eigentlich gar nicht so viel da draus. Ja, da geht es ja viel um den Umgang mit Gefangenen und so weiter, ohne es zu spoilern. Und da macht er aber eigentlich gar nicht so viel daraus. Das fand ich so ein bisschen zu lang gezogen dafür, dass er es eigentlich nicht für den Plot gar nicht nutzt so richtig. Aber es ist das Einzige, so wirklich, weil ich da groß zu meckern habe. Ansonsten eben, ja, man kann ihm sagen, er hat sich Sachen abgekupfert, aber ich bin da auch bei Chris, er macht noch genug Eigenständiges, damit man ihn trotzdem als ernstzunehmenden Sci-Fi-Film irgendwie betrachten kann. Und gerade die erste Hälfte, wo es wirklich eher auch ruhiger zugeht und es geht eher um diese Psychoanalyse des Astronauten und erstmal dieses Forschende, das mochte ich total. Und ja, ist vielleicht ein bisschen Arrival, aber halt, wie Chris sagt, hat doch seine Eigenständigkeit und das reicht mir. Ich fand übrigens, das Alien sieht aus wie eine Miniaturversion von dem ersten Cloverfield-Monster aus dem ersten Film, so ein bisschen.
Ja, mit ein bisschen mit drin, ne?
Genau. Also ein bisschen das erste Cloverfield-Monster in Mini hat es mich erinnert, aber ja, es ist legitim, ist ein okayes Design. Und sonst habe ich gar nicht viel zu hinzuzufügen. So, ich mochte ihn auch. Echt ein spannender, durchdachter, teils blutiger. Er hat vielleicht noch ein bisschen teilweise mehr splattern können. So, er hat zwar ein paar blutige Szenen, aber meistens sieht man eher so die Auswirkungen oder man sieht durch ein Nachtsichtgerät, wie irgendwas wegplatzt. Aber teilweise hat es ein bisschen sogar zurückgehalten, aber ist okay, war ganz ordentlich. Und ansonsten aber auch echt spannend, guter Plot, so gute Charaktere, fand ich echt auch mitfühlend und mitreißend, auch dieser Subplot dann noch mit seinem Kind da aus diesem Waisenhaus und so, hätte er gar nicht haben müssen, hat er aber reingenommen und hat auch nochmal für die Schlusspointe dann so noch funktioniert und auf jeden Fall ein rundes Ding, fand ich auch sehr, sehr gut. 3,5.
Das sind die Filme, die wir im Vorfeld schon sehen konnten. Es sind noch ein paar übrig geblieben. Vielleicht, wenn ihr im Kopf mitgezählt habt, festgestellt habt, da gehören Archive zu, Bloody Hell, Breaking Surface, Fanny Delivered und The Reckoning. Und ich denke, wir können zumindest prognostizieren, dass zumindest The Reckoning auf jeden Fall ein Blick wert sein sollte, weil das eben der neue Film von The Descent-Regisseur oder Doc Soldiers-Regisseur Neil Marshall ist. Und gerade da ist es natürlich interessant, in Erfahrung zu bringen, ob er wieder an alte Glanztaten oder an seine alte Glanztat anknüpfen kann oder ob er das Hellboy-Niveau weiterführen wird. Aber davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen. Hast du schon was gehört, André?
Ja, er lief jetzt schon auf ein paar Festivals an und die Stimmen sind sehr, sehr, sehr gemischt. Es gibt ein paar Stimmen, die watschen ihn komplett ab und sagen, wäre wirklich letzter Schund. Es gibt auch ein paar Leute, die ihn sehr mochten und eben eine schöne Atmosphäre und auch eine gewisse Härte wieder. Natürlich, das habe ich nicht anders erwartet bei Marshall, zugestehen. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der wird spalten und ich glaube, seine decent Tage, glaube ich, kann er immer noch nicht wiederholen. Aber wenn es irgendwie, sage ich, ein Doc Soldiers oder ein Doomsday in Richtung wird, so von der Qualität her, dann bin ich eigentlich schon bei ihm zufrieden. Aber ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir auf dem Filmfest definitiv angucken möchte. Und ja. ich kann vielleicht sonst noch, also zu den anderen Filmen, die haben wir jetzt wieder alle nicht gesehen können. Zu Archive kann ich noch was sagen. Da kann ich auch direkt meine Unfähigkeit mal zutage fördern, denn wir sind alle nur Menschen. Archive haben wir tatsächlich auch bekommen, aber, und das mal nur so als Know-how für euch Hörer, wenn man solche Filme, also man bekommt quasi Links von den Filmverleihen, wo man sich die angucken kann. Und in der Regel haben die nur quasi eine Halbwertszeit. Das heißt, man hat einen gewissen Zeitraum, sich die anzuschauen, weil dann löschen die da wieder aus eben Rechtsgründen und auch zur Sicherheit eben, damit den da keiner runterrippt und ins Netz stellt und Co. Und wir hatten Archive und ich habe den sogar angefangen zu gucken. Ich habe ihn aber nur halb gesehen, denn dann muss ich kleine Pause machen. Als ich weitergucken wollte, war der Film gelöscht. So. Passiert so, ist schade, deswegen kann ich ihn auch nicht bewerten, ich kann nur einordnen, es geht quasi um einen Mann, der hat seine Frau verloren und möchte ihren Geist in einer AI, in einer künstlichen Intelligenz wieder erschaffen. Das heißt, es ist ein Sci-Fi-Film, geht so ein bisschen Richtung Ex Machina, auch so Fragen irgendwie, was ist noch Menschlichkeit, wenn ich einen menschlichen Geist oder das menschliche Bewusstsein in eine künstliche Körper bringe, ist es dann noch immer noch der Mensch und so weiter. Da in die Richtung geht das ein bisschen halb philosophischer Sci-Fi. Ich kann aber nichts mehr zu sagen, weil ich ihn leider nicht zu Ende gucken konnte. Das nur so zur Einordnung.
Die Leiden des jungen Podcastes.
Die Leiden des jungen Filmfest Previewers. Und zu den restlichen Filmen kann ich nicht viel sagen. Breaking Surface, da geht es, glaube ich, so in die Richtung 127 Hours, hieß der, glaube ich. Da stürzen zwei so Abenteurerinnen irgendwie in so eine Felsspalte und kommen nicht mehr raus. Das ist so ein Abenteuer-Katastrophenfilm irgendwie. Und Fanny Lay Delivered geht wohl in die Richtung The Witch, aber mit einer deutlich feministischeren Agenda, habe ich gehört. Aber ja, wie gesagt, zu den Qualitäten können wir nichts sagen.
Ja, ansonsten bleibt uns, glaube ich, zusammenfassend zu sagen, das übernehme ich mal einfach mal federführend, ist, dass wir haben ja über die Knights ein bisschen gelästert, will ich jetzt nicht sagen, aber wir sind dem ein bisschen zu Recht auch.
Wir haben Kritik geübt.
Ja. Kritisch gegenübergetreten, genau, aber das können wir hier an dieser Stelle nicht revidieren, aber an der Stelle können wir sagen, dass dieses Programm für das richtige Fantasy Filmfest vielleicht das Beste, ich würde fast sagen, das Beste seit ein paar Jährchen ist. Wir haben hier echt ein paar richtige Kracher bei gehabt. Wir haben Possessor dabei, wir haben Sputnik dabei, wir haben Palm Springs dabei, wir haben Bring Me Home dabei, Becky dabei. Das sind alles ein paar Sachen, die also fürs Genre-Kino richtige Kracher sind. Natürlich sind auch ein paar Gurken dabei. Das muss man so einem Programm aber irgendwie auch zugestehen, denn auch diese Filme werden irgendwie ihre Anhänger oder Fans dort finden. Also, wenn ihr euch ins Kino traut, wir wollen ja natürlich jetzt keine Empfehlung aussprechen, es ist immer noch Corona-Zeit und ich glaube, da hat jeder volles Verständnis für, wenn man sich aktuell noch nicht ins Kino traut. Aber falls ihr euch traut, guckt euch die Filme an, kauft euch ein paar schöne Tickets. Ich glaube, wir haben euch genug Empfehlungen gegeben und ein paar wenige Warnungen gegeben. Da wird jeder seinen Spaß haben und vielleicht, falls ihr Lust habt, sehen wir uns in Hamburg. Sprecht uns bitte nicht an, wenn ihr uns seht im Savoy-Kino.
Wir sind schüchtern.
Und ansonsten habt ihr jetzt noch vielleicht das Highlight dieser Episode vor euch, denn es folgt noch das Interview von André mit Freddy von der Fantasy Filmfest Organisation.
Und da vor allem noch gesagt, auch gerade weil du jetzt eben das Kino und Corona ansprichst, das war natürlich wie gesagt auch ein Thema, weil ich auch eben in die Richtung gefragt habe, wie sieht's mit einer Online-Variante aus? Ne? Viele Filmfeste haben dieses Jahr bereits entweder parallel oder komplett auf online umgestellt. Zum Beispiel die Nippon Connect hatte diverse Asia-Filme im Programm, haben damit Vimeo kooperiert oder auch das Phantasia-Fest jetzt gerade, auch ein sehr großes Genre-Filmfestival, hatten auch komplett auf online gestellt. Da war es aber dann teilweise einfach so, dass man hat Region-Locks, ja. Man kommt quasi dann als deutscher Zuschauer da nicht ran, sondern man muss dann in den USA zum Beispiel leben oder eben im Land des jeweiligen Festivals. Und über solche Themen haben wir eben auch gesprochen, wie auch das Fantasy-Filmfest vielleicht so eine Online-Variante steht in Zukunft, weil die wird jetzt auch wieder nicht angeboten. Das heißt, die Möglichkeit von zu Hause zu schauen hat man eben nicht. Man muss also wirklich physisch ins Kino gehen, um diese Filme jetzt zu sehen. Und darüber habe ich auch mit Freddy gesprochen. Deswegen ganz, ganz spannende Einblicke hier, die jetzt folgen.
Genau, und damit können wir uns auch verabschieden. Bleibt dran, habt noch viel Spaß. Wir sagen jetzt einfach mal vielleicht nicht Tschüss, damit auch keiner abschaltet, aus Versehen, nur aus Reflex, weil wir Tschüss sagen. Deshalb einfach viel Spaß mit dem Rest der Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir auch vor allem in dieser Woche zweimal für euch da waren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem versprochenen Film. Ach komm, ich sag's jetzt einfach, Henry Portrait of a Serial Killer. Und bis dahin eine schöne Zeit und vergesst nicht, euch die Tickets zu kaufen, die jetzt in den nächsten Tagen alle zum Verkauf freistehen. Also, viel Spaß beim Interview.
Ich würde einfach erstmal sagen, würdest du dich einfach mal generell einmal selbst vorstellen, so wer bist du, was machst du beim Fantasy Filmfest und wie lange bist du dabei? Einfach mal kurz zu deiner Person.
Also ich bin Friederike Dellert, die meisten nennen mich Freddy, und ich kümmere mich um das Programm des Fantasy Filmfest und das schon seit 25 Jahren. Also ich bin wirklich sehr, sehr lange dabei und seit letztem Jahr führen wir das Fantasy Filmfest als Trio, als Direktoren-Team zu dritt, und da bin ich dann eine davon. Die einzige Frau, möchte ich noch dazufügen.
Genau, also das Fantasy Filmfest gibt es ja seit 1987, ist ja unfassbar lange Zeit. Da bist du also auch echt schon eine ganze Weile dabei dann, ne?
Ja, genau.
Das ist echt eine
wahnsinnige Zeit. Also 34. Ausgabe haben wir dieses Jahr.
Ja, das ist echt eine wahnsinnig lange Zeit für ein Festival, natürlich auch um zu wachsen und um zu gedeihen. Jetzt ist es halt das erste Jahr. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Thema, es beschäftigt uns jetzt seit Monaten, ist klar. Langsam hängt es uns allen auch zum Hals raus, aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns allen auseinandersetzen und vor allem auch natürlich ihr. Wir sind im Corona-Jahr quasi und die White Knights im Januar waren ja noch zum Glück außerhalb dieser dieser sehr nervigen Zeit. Die Knights dann, damit hattet ihr schon angefangen, Probleme, ihr musstet Verschiebungen hinnehmen und so weiter. Und jetzt auch das kommende Filmfest jetzt im September ist ja eingedampft von der Länge her, es ist alles ein bisschen reduzierter. Insgesamt so gesprochen, welche Auswirkungen hatte denn konkret diese ganze Corona-Krise auf eure Festivalplanung dieses Jahr? Vor allem hinsichtlich A, im Programm so, wie hat das sich auf die Auswahl der Filme ausgewirkt, auf die Verfügbarkeit, aber wie war es auch für euch bisher so im Jahr organisatorisch und auch finanziell in der Planung? Wie hat euch das Ganze beeinflusst? Wo lagen eure Schwierigkeiten dieses Jahr?
Ja, also ganz klar, es ist überhaupt nicht möglich, aktuell wirtschaftlich zu arbeiten. Dazu sind einfach die Limitierungen im Kino viel zu groß. Generell war das natürlich für uns eine ganz große Überlegung, gehen wir das Risiko überhaupt ein, dann ja, können wir kostendeckend arbeiten. Mhm. Und wir haben versucht, dieses Risiko zu minimieren, aber natürlich zittert man als Veranstalter, also wenn man da einfach sagt, okay, also wir mussten irgendwann sagen, wir machen jetzt Fantasy Filmfest und wir machen es in dieser Form und hoffen einfach, dass es gut ausgeht. Und ich bin jetzt aber insgesamt sehr optimistisch, weil ich auch persönlich finde, das Programm sehr gut geworden ist und auch man schon bei den Knights. Du hast ja gesagt, wir mussten mehrmals verschieben. Wir waren dann statt April im Juli im Endeffekt. Und das war so ziemlich die erste Veranstaltung, die physisch wieder stattgefunden hat im Kino. Manche Kinos haben sogar mit uns an dem Tag erst geöffnet. Und das hat sich eigentlich gut angefühlt. Also wir konnten das ganz sicher und trotzdem war Stimmung da. Also wir konnten eigentlich das Festival ganz gut durchführen, waren zufrieden. Und mit dieser Erfahrung haben wir uns dann jetzt auch ans Fantasy Filmfest rangetraut. Als Fünftagesmodell mit 21 Filmen, aber es gibt halt auch Eröffnung und Centerpiece und Abschlussfilm. Also wir haben es schon versucht, uns möglichst eng an unserem eigentlichen Kern oder Charakter des Fantasy-Filmfest zu halten. Das ist so ein bisschen die finanziell-organisatorische Seite. Und was das Programm betrifft, ein großes Problem ist dieses Jahr natürlich, dass Kinotitel wahnsinnig schwierig sind zu bekommen, weil einfach so wenig Kinostarts stattfinden und man einfach gar keine Zusagen schon irgendwie von langer Hand bekommen kann, weil alles so unsicher ist, ständig wird doch wieder verschoben. Also so ein Go für einen großen Kinotitel zu bekommen, das war nahezu aussichtslos. Ich habe da auch bei den Knights alle Kinotitel dann erstmal wieder, also habe ich verloren, weil da hat es ja noch extremer die Zeit. Jetzt haben wir dieses Jahr The Personal History of David Copperfield, der danach einen Kinostart haben wird im Programm. Aber ja, also insgesamt war es nicht einfach, was diesen Bereich betrifft. Aber dazu muss ich sagen, es ist quasi ein Traumjahr für Indie-Entdeckungen geworden. Also also tatsächlich fand ich, dass da unheimlich witzige und spannende Sachen unterwegs waren. Dadurch, dass wir jetzt auch diese komprimierte Auswahl getroffen haben mit diesen 20-plus Filmen, ist es sehr knackig geworden. Also da sind auf jeden Fall Entdeckungen da, vielleicht auch, weil man dieses Jahr insgesamt weniger Buzz von früheren Festivals hat. Also es ist weniger so im Internet unterwegs, dass man irgendwie schon weiß, der und der Film kommt jetzt. Also insofern, glaube ich, werden die Zuschauer auch dieses Jahr besonders intensiv konfrontiert mit Sachen, die sie vielleicht von diesem noch nicht gehört haben.
Würdest du auch selber vielleicht sagen, dass wenn das Jahr regulär gelaufen wäre, vielleicht ein paar Filme dabei, die jetzt dabei sind, die ihr sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hättet?
Ja, also wir mussten sehr graben. Also da muss ich aber sagen, da glaube ich, da wird auch einiges zurückgehalten. Also das ist so mein Gefühl, dass wir tatsächlich teilweise gar keine Informationen von Überfilmen bekommen konnten. Die kriegt man ja oft durch andere Festivals oder durch Messen. Das hat ja alles nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass viele Produzenten auch ein bisschen jetzt ihre Filme aussitzen und auf das große Wunder 2021 hoffen und also dann wirklich gesagt haben, nein, wir bremsen jetzt unseren Film. Also das will ich nicht ausschließen, aber auf die hat man dann vielleicht ja nächstes Jahr eine gute Chance. Insgesamt war die Chance auf Weltpremieren hat ein bisschen einfacher dieses Jahr, weil einfach so wenig Festivals stattfinden und dann noch physischer Art, also das ist jetzt so eine Seltenheit, dass tatsächlich mir da ganz gute Sachen angeboten wurden, ja, die vielleicht im anderen Jahr so Fantasy Filmfest als deutsches Festival, oft werden amerikanische Festivals bevorzugt, ja, für so Launches von Filmen. Mhm. Also da hatte ich ganz gute Karten dieses Jahr.
Ist es denn generell auch bei euch, gerade so wenn du Thema so Stichwort Weltpremieren oder überhaupt Premieren, ich meine, ihr hattet ja auch so 2017, hattet ihr als deutsche Premiere das It Remake ja im Programm, das natürlich ein mega Kassenschlager ja auch war und viele Leute gezogen hat. Ist es für euch über die Jahre, ich meine, das Filmfest, wie gesagt, jetzt schon so lange am Markt, ist es einfacher geworden für euch, auch solche Blockbuster-Premieren-Titel ranzuziehen? Oder hat das mit eurem etablierten Festival weniger zu tun, sondern mehr mit dem Markt und, wie du gerade sagst, der internationalen Nachfrage eher?
Ja, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden über die Jahrzehnte, weil okay. einfach, also früher so in den 80er, 90er Jahren, da haben ja die Länder, also die Märkte, die nationalen Märkte viel eigenständiger gearbeitet, ja, und man hatte auch noch viel mehr vertraut auf Bauchgefühl und hat dann einfach so aus so Freundschaft oder einfach so, hey, Fantasy Filmfest ist cool, wir machen das jetzt und ihr kriegt die Premiere und so. Heutzutage sind viele Entscheidungen, also werden Entscheidungen von sehr vielen Entscheidungsträgern gemeinsam getroffen. Es gibt diese Day-and-Date-Starts von den großen Kinotiteln, die einfach gar keinen Raum für ein Festival lassen. Also selbst die Filme, die in Cannes laufen, sind ja dann meistens schon 3 Tage, also die größeren und 3 Tage später im Kino. Ja, mhm. Also es gibt diese Zeitfenster für Festivals, sind nicht da und sprich natürlich auch mit dem Thema Piraterie, das irgendwann auch aufkam, gab es dann diese Befürchtung, dass, oh, was passiert, wenn ein Festival schon vorab was zeigt, und also da hängt so viel, Konzerne sind auch heutzutage, also es ist so businessorientiert geworden, das Genre, und die reine Filmleidenschaft und Begeisterung ist so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das macht es halt schwieriger, an große Titel und Weltpremieren zu kommen.
Verstehe.
Aber ich kämpfe Jahr für Jahr. Und es gibt immer wieder Wunder und Glück.
Ja, absolut. Also das sieht man ja auch einfach in eurem Programm. Gerade auch in den letzten Jahren fällt ja auch vermehrt auf, ihr habt euch ja auch dann doch auch mal eben, du hast es eben selber angesprochen, Filme wie History of David Copperfield, oder ihr hattet ja auch mal The Favorite im Programm, auch Filme, die dann auch schon regulär dann fast gleichzeitig im Kino laufen und ja auch jetzt so erstmal augenscheinlich weniger an euer Programm einfach passen, weil ihr natürlich schon das Aushängeschild, so Genre Film, abseitiger Film habt. Wie kam da die Entscheidung, sich auch so ein bisschen mehr zu öffnen? Und glaubst du, dass, beziehungsweise, wie ist eure Erfahrung? Nimmt euer Stammpublikum, auch gerade die Alteingesessenen, ne, die jedes Jahr wieder mit Dauerkarten zu euch rennen und voller Vorfreude, nehmen die auch diese Öffnung und die neueren, beziehungsweise die das Alternativprogramm jetzt so ein bisschen auch, nehmen die das gut an?
Also, ja, finde ich auf jeden Fall. Ich denke, ich bin ja selber auch ein totaler Vielgucker. Ist ja klar, ist ja mein Beruf und mein Hobby und alles. Mhm. Und das heißt, ich finde persönlich, dass umso mehr, wie nach all den Jahrzehnten, in denen man Genrefilme guckt, dass es total spannend ist, sein Spektrum breiter auszulegen. Und ich weiß noch, damals, als wir Donnie Darko ins Programm genommen haben, da haben wir total intensiv diskutiert, passt der Film denn, kann man das machen? Das wäre jetzt heute, also es ist ein Witz, wenn ich darüber nachdenke, ja, im Endeffekt, weil das ist, der Film ist so dermaßen passend und so ganz klar genre-affin. Aber damals war es noch eine Diskussion. Also das heißt, man hat sich schon über die Zeit wirklich immer mehr geöffnet, dann hat man natürlich auch beobachtet, wie reagiert das Publikum da drauf. Es ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber uns ist wichtig, dass wir ein breites Angebot machen von Filmen, die wir finden herausragend sind und die wir auch gerne fördern möchten.
Mhm. Und da ist es euer Anspruch auch, einfach diverser zu werden, wenn ich das richtig verstehe, in der Filmauswahl auch.
Ja, also natürlich, es darf jetzt nicht komplett weggehen, also so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ein bisschen edgy oder also so ein bisschen was Schräges oder was Innovatives, also irgendeine Brücke muss es geben, also zu unserer Leidenschaft, aber ich finde wirklich, dass man sich da nicht zu sehr limitieren darf, und es macht auch Spaß, diese Diskussionen dann im Team zu haben oder auch später mit dem Publikum. Und vor allen Dingen sorgen wir natürlich trotzdem dafür, dass ein Kern an klaren, deutlichen Science-Fiction-Horror-Themen da ist.
Absolut. Also ich denke mal, die Mischung macht's dann. Und ich meine natürlich, ihr wollt ja als Festival sicher auch eben neue Zielgruppen ansprechen, von daher macht das komplett Sinn. Meine Frage war eben dahingehend vor allem, ob eben eure, ich mache jetzt Anführungszeichen, das siehst du jetzt nicht, eure Hardcore-Fans, ob ihr die nicht so ein bisschen irgendwie dann, ob ihr Angst habt, dass ihr die vergrault, wenn ihr quasi dann plötzlich eben Filme wie jetzt hier so ein David Copperfield anbietet, die eben in ihrem, sag ich mal, in dem Genre-Kosmos nicht direkt reinpassen, aber aus der auf der wirtschaftlichen Sicht, wie gesagt, neue Zielgruppen und so weiter, aber auch eben aus der Filmkunst gesehen, ne, diversere Filme anbieten, Dinge auch zeigen, die sich sonst ein Publikum vielleicht, die zu euch kommen, nicht angucken würde. Aus der Perspektive verstehe ich das natürlich. Aber wenn ihr das beobachtet, dann werdet ihr ja den Überblick haben, wie weit ihr gehen könnt, sage ich mal.
Also wir hören auch oft, und das finde ich sehr schön, dass Zuschauer sagen, also von allein hätte ich mir diesen Film nicht angeschaut. Mhm. Aber jetzt war ich hier und habe meine Karte und ich vertraue eurem Geschmack und wow, der Film, ich hätte mich so geärgert, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Ja, das zum Beispiel, oder dann hat auch einmal ein Zuschauer, ich kann es jetzt nur so sinngemäß wiedergeben, das fand ich so süß, mal gesagt irgendwie so, ach ja, das Tolle am Fantasy-Filmfest ist für mich, dass ich irgendwie erst mördermäßig über was nachdenke und so einen total anspruchsvollen, interessanten Film sehe und danach total ins Blutbad wieder gestoßen werde. Also dieses Wechselbad der Gefühle und diesem, ja, der Arten von Filmen, das mögen die Leute.
Ja, spannend. Das, aber ich denke, das sieht jeder, der das Fantasy Filmfest regelmäßig besucht, sieht das genauso. Ja, würde ich auch unterschreiben. Gibt's mal, weiß ich jetzt nicht, ob du das einfach aus deinen Gedanken heraus noch sagen kannst, gab's mal einen Film bei euch, wo ihr im Nachhinein gesagt habt, den hätten wir eher lieber nicht gezeigt? Mhm. Aus welchem Grund auch immer, wo ihr gedacht habt, war vielleicht ein Fehlgriff oder aus irgendeinem Grund hätten wir vielleicht weglassen sollen? Gab's denn was mal?
Also ich tatsächlich, also da muss ich jetzt gerade passen, kann aber jetzt wirklich in einer schlechten Erinnerung liegen. Es gab natürlich Filme, die auch für Aufruhr gesorgt haben. Also einfach, weil sie auch sehr extrem waren. Es gab Filme, da sind Ohnmachtsanfälle passiert und so.
Hast du da ein konkretes Beispiel gerade, wo wirklich auch eine Kontroverse entstanden ist, vielleicht, wo ihr auch als Festivalleitung irgendwie angekreidet wurde, warum ihr den genommen habt?
Also ich muss dazu sagen, es gibt auch ein paar Filme, wo wir uns wirklich aktiv entschieden haben, was uns dann teilweise das Publikum sogar also ein bisschen krumm genommen hat. Okay. Aber andersrum gesehen waren natürlich so Schocker wie Martyrs oder so, die wurden damals halt schon heiß diskutiert. Ne? Und das war auch manchen dann zu viel. Aber es ist ja auch ein sehr, sehr spezieller Film auf jeden Fall. Aber also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass wir mal irgendwas gezeigt haben, wo wir persönlich das Gefühl hatten, oh je, also es gab auch Filme, wo wir ganz alte Kamelle, wurde mal die Filmkopie von Muttertag versucht, uns, glaube ich, abzunehmen von der. Naja, also da vielleicht sollte ich doch nicht über so Sachen reden.
Nee, ich möchte jetzt nicht, du sollst jetzt nicht im Kopf und Kragen reden, alles gut.
Genau.
Die Bundesprüfstelle ist ja nochmal eine eigene Geschichte, dann gerade für euch sicherlich auch.
Genau, eine sehr komplizierte.
Ich erinnere mich zum Beispiel noch vor ein paar Jahren, da hattet ihr zum Beispiel diesen sehr kontroversen Playground im Programm, der auf dieser wahren Begebenheit dieses Kriminalfalls beruht. Und da war ich auch selbst bei euch im Kino anwesend, eigentlich wie üblich. Und da weiß ich noch, dass nach dem Film im Foyer hier im Savoy in Hamburg, Grüße an Gary und Co., tolles Team, da weiß ich noch, dass im Foyer im Savoy gut Diskussion war und ich aus manchen Ecken so gehört habe, wie kann man denn sowas zeigen und also da merkt man schon, wenn solche Filme natürlich laufen, also, die so eine Kontroverse mit sich bringen, da ist natürlich gut Diskussion, was ja nicht schlecht ist, Diskussion an sich erstmal.
Also definitiv ist das heikelste Thema, wenn es um Gewalt an Kindern geht und wie das dargestellt wird, das ist das sensibelste Thema, das wirklich am meisten, und es ist ja auch wichtig. Also wir haben uns zum Beispiel in diesem Kontext dann gegen den Serbian Movie entschieden, mhm, weil er uns nicht vertretbar den Umgang damit gezeigt hat. Also bei Playground finde ich, ist der Film sehr respektvoll damit umgegangen, dass er sehr hart ist und furchtbar anzugucken. Das ist natürlich eine andere Sache. Ne?
Ja.
Wir hatten auch einmal einen Kurzfilm, der in Hamburg sehr extreme Reaktionen und eine Wüstbeschimpfung meiner eigenen Person hervorgerufen hat, wo es auch um die Problematik ging, ein Verbrechen an einem Baby. Das war aber ein so künstlerischer Film und dass ich, also da, wie gesagt, uns kommt es dann an, wir bewerten die Darstellung und wenn wir das Gefühl haben, es ist, wird respektvoll mit einem harten Thema umgegangen, dann finden wir das vertretbar. Aber nicht, wenn es Sensationslüstern oder irgendwie. Ich meine, gut, wir begeben uns jetzt ein bisschen auch auf dünnes Eis,
weil ist ein schmaler Grat, genau.
Ist so ziemlich jeder Film in Rape and Revenge und Frauen werden permanent irgendwie im Horrorfilm gequält und so weiter. Das ist auch oft ziemlich over the top und so und man findet es dann trotzdem spannend oder sogar also unterhaltsam. Es wäre jetzt auch so ein bisschen unpassendes Wort in dieser Richtung.
Nee, aber durchaus, aber es gibt so ja eben sehr Fun-Slasher, Fun-Splatter, genau. Es kommt ja auf die Inszenierung an, wie du richtig sagst. Und da gehen wir sogar völlig d'accord, denn wir haben uns hier zum Beispiel bei uns im Podcast auch dagegen entschieden, einen Serbian Movie zu besprechen. Den haben wir schon auf jeden Fall von unserer ewigen Liste, wann auch immer, verbannt. Eben genau aus deinen genannten Gründen, weil wir das auch nicht unterstützen wollen, diese Darstellung. Und deswegen verstehe ich das auch, dass ihr den aus dem Programm rausgehalten habt. Genau, es ist ein schmaler Grat, gar keine Frage. Da muss man im Horror aber auch eben immer drüber diskutieren. Und das macht es ja auch dann am Ende des Tages.
Genau,
ja
auch, das finde ich auch. Also auch dieses Grenzen ausloten und trotzdem halt auch gucken, wo ist die Grenze. Das sind ganz wichtige Diskussionen, finde ich.
Genau.
Und Centipede war auch so ein Fall. Also den ersten Teil fand ich wirklich toll. Zweite Teil haben wir nicht gemacht, ja. Dritten Teil, glaube ich, haben wir dann wieder gemacht, aber also da, ne, das war mir dann auch zu too much beim zweiten
Ja,
Teil.
Der zweite ist auch wirklich sehr geschmacklos in jeder Hinsicht, genau. Ja, das ist einfach das Ding. Absolut. Aber deswegen finde ich auch, man muss drüber reden. Man kann und muss und sollte drüber reden. Vielleicht dann noch eine Anschlussfrage, die, wo du dich vielleicht nicht im Kopf und Kragen regen musst. Hattet ihr denn auf der anderen Seite mal einen Film, den ihr vielleicht bei der Kuration abgelehnt habt und wo ihr euch im Nachhinein geärgert habt, dass ihr ihn nicht genommen habt? Gab's sowas mal?
Nö, da fällt mir jetzt eigentlich auch nichts ein.
Okay.
Also, weil ich glaube, dass wir sind eigentlich mit unseren Entscheidungen meistens sehr zufrieden.
Okay, hätte ja sein können, dass vielleicht irgendwie, dass ihr dachtet so, oh nee, das ist ja gar nichts, nachher wurde es mega der Hit und ihr habt ihn halt aus dem Programm gelassen, habt euch geärgert. Hätte ja sein können. Aber ich glaube, mittlerweile habt ihr da auch so einen guten Riecher mittlerweile, dass euch sowas eher nicht mehr passiert, oder?
Genau, und da möchte ich auch noch mal was sagen, weil das hat mich über die Jahrzehnte immer so begeistert, dass ich finde, dass das Publikum auch einen ganz tollen Riecher hat. Also immer wenn so ein innovativer Film oder irgendwas, was so ein bisschen Spezielleres oder so kommt, dann merkt man oft, dass das, selbst wenn noch gar nicht vielleicht so viel bekannt ist über den Film, dass unsere Zuschauer so ein bisschen fast zwischen den Zeilen lesen können, dass sie da jetzt was Interessantes bekommen. Das finde ich auch immer toll. Ich glaube, wir sind schon sehr ein gutes Team, die Zuschauer und das Fantasy-Filmfest-Team.
Das möchte ich, glaube ich, unterschreiben, ja, tatsächlich. Das merkt man auch einfach immer, wenn man bei euch ist und einfach die Zuschauer beobachtet und ihre Euphorie so ein bisschen mitnimmt und guckt, so was kommt gerade an, wo ist schon die Vorfreude auch da. Das ist immer ziemlich auch gedeckt dann meistens. Von daher, da würde ich unterschreiben. Mal so generell nochmal abseits jetzt dieser ganzen Corona-Krise gesprochen, wie siehst du denn einfach auch jetzt aktuell im Jahr 2020 überhaupt den Festivalmarkt an sich so? Ist der divers genug? Gibt es genug Festivals, gerade jetzt auch Genre-Festivals im Spezifischen? Gibt es zu viele? Ist das Angebot da irgendwie, wird das Angebot da quasi den Anforderungen der, sag ich mal, der Liebhaber gerecht? Wie siehst du das? Und also sag ich mal, haben die immer noch das Standing genug, diese Filmfestivals, die man braucht aus der Szene, damit sie auch weiter eben laufen können und supported werden? Wie siehst du so diese Festivallandschaft, gerade eben in eurem Genrebereich überhaupt international?
Also ich finde, 2020 ist jetzt wirklich ein sehr leises, dünnes Jahr. Ganz klar, durch Corona sind ja so viele Festivals abgesagt worden und so viele haben immer noch gehofft und dann ja hat man sich meistens aus wirtschaftlichen Gründen dann halt dann viele dagegen entschieden. Alternativ wurden dann halt die digitale Konzepte auch angeboten. Aber diesen Buzz, den man normalerweise hat von Filmen, also das ist nicht dasselbe, wenn Cannes jetzt so eine Liste veröffentlicht und sagt, das sind die Filme, die theoretisch bei uns gelaufen wären, das hat jetzt das Cannes-Label oder so, ja, der Film. Also da kommt nicht diese Emotionalität und dieser Hype auf, den Festivals auslösen, und ich finde, den Impact, den ein Festival auslösen kann, der ist normalerweise wirklich enorm, und deswegen sind Festivals auch super wichtig, und können, also werden, und ich glaube auch, dass das Festivalgeher, genau wie Konzertgeher, ja, oder Clubgeher, die leiden alle furchtbar dieses Jahr, weil das Angebot so verkleinert ist. Und da wird auf jeden Fall, also so, wenn wir das Problem endlich mal im Griff haben, werden sich alle wahnsinnig freuen, wieder zurückgehen zu können. Ich halte diese digitalen Angebote einfach für eine Schadensbegrenzung, die jetzt dieses Jahr stattfindet, dass man sagt, okay, es muss ja wenigstens irgendwas stattfinden. Man kann ja jetzt nicht gar nichts machen. Und insofern ist es wichtig. Aber wenn man zum Beispiel an einen Film wie unseren Eröffnungsfilm Palm Springs, ja, der hat in Sundance so eine Begeisterung ausgelöst, dass ein absoluter Bieterkrieg um den Film stattgefunden hat, ja, und es ist so eine schöne Indie-Produktion, und die ist so erfolgreich durch ein Festival geworden, und das ist genau das, also Menschen kommen zusammen beim Festival, das sind ja auch Branchenleute, das sind Journalisten, dann die einfach das freie Publikum, und alle zusammen gucken einen Film und drehen total durch und freuen sich wie verrückt, dass sie das jetzt gemeinsam erleben durften, und das ist wie so eine Welle, die sich dann danach ausbreitet und international überall ankommt, ja. So läuft es im besten Fall, und auf solche Erlebnisse wollen wir keinesfalls verzichten für die Zukunft.
Verstehe ich absolut, gerade aus Palm Springs habe ich auch schon sehen können, ein super Film, und da sind ja auch gerade solche, also entweder wenn es natürlich sehr lustig und euphorisch ist oder eben auch wenn es sehr blutig ist und drüber, das sind ja auch, wie man sagt ja so schön, das sind die typischen Festivalfilme, ne, die einfach zusammen in einer Masse, ich erinnere mich da doch letztes Jahr an Ready or Not, den ich auch gezeigt habe, das sind so Filme, wo der Saal dann explodiert, so, ne, und das macht's ja auch aus, da gebe ich dir vollkommen recht, dafür sind ja dann die Filme auch gemacht, wie man so schön sagt, aber weil du jetzt eben auch gerade da immer das Digital in den Raum wirfst, das ist also, du sagst also jetzt quasi auch wirklich, für euch ist es keine Option, auch nicht als Alternative?
Also, ich wüsste nicht warum. Ein Festival ist für mich ein physisches Zusammenkommen und ein Miteinander erleben und auch diskutieren, und also in guten Zeiten kommen dann auch Filmregisseure und erzählen von ihrem Werk, und man hat wirklich einen ganz persönlichen Austausch. Für mich ist die digitale Variante uninteressant. Mhm. Ich habe da kein Interesse daran, von meinem Fernseher zu gucken. Und ich habe einen super Fernseher, das ist ganz klar. Aber nee, also das ist für mich nicht dasselbe. Selbst wenn ich mich da dann durchklicke und dann noch irgendwelche Interviews von Regisseuren oder so sehe, ich halte das wirklich für ein Konzept, das jetzt einfach notfallmäßig gemacht werden muss. Mhm. Es kann sein, dass man vielleicht entscheidet, dass so ein digitales Beiprogramm vielleicht auch cool ist, um noch mehr Leute zu erreichen, die halt nicht vor Ort sind. Es wird so wie jetzt auch natürlich einige Filme irgendwie, also das auch im Verwertungsbereich, man jetzt sozusagen durch Corona so ein bisschen neue Strategien oder Überlegungen getroffen hat, oder einfach ganz allgemein, wie jetzt Firmen gemerkt haben, Homeoffice könnte eigentlich zumindest partiell eine coole und auch kostengünstige Alternative für manche sein. Also das ist okay, aber komplett jetzt ein digitales Event funktioniert für mich nicht. Und ich glaube auch, dass es, also da, ich finde, die Analyse ist jetzt noch nicht so ganz da. Mhm. Ich kann jetzt nur so ein bisschen sagen, was ich von anderen Leuten so mitgekriegt habe, die zum Beispiel das ausprobiert haben, dass sie quasi in ihrem Lieblingsfestival in Italien, wo sie jedes Jahr hinfahren, dieses Jahr halt dann digital mitgemacht haben, die haben dann zum Beispiel gesagt, also ein Beispiel jetzt für mich, da meinte dann, ach, ich bin da eigentlich so ein Fan, aber eigentlich war das jetzt, und ist auch okay für mich, eine Unterstützung dieses Festivals, dass ich mir diesen Pass gekauft habe, aber eigentlich war ich total ausgeschlossen, weil fast alles nur für italienische Zuschauer stattgefunden hat und die restlichen Länder waren geo-geblockt, so, also hatte er ja gar nicht wirklich einen Zugang, ja, und es gab auch so einen virtuellen Cannes-Markt für die Branche. Also da, das war auch eine völlig spaßfreie Veranstaltung. Also zumindest für mich als Festival war ich da völlig ausgeschlossen von allen vielleicht coolen Titeln. Ja, also es hatte für mich überhaupt keine Bedeutung. Ja, also nee, wir haben es ja auch geschafft. Wir haben ja auch die Nights jetzt physisch stattfinden lassen. Hat sich, wie gesagt, gut angefühlt. Es war super schön, wieder in einem Kino zu sein. Und so wird auch das Fantasy Filmfest jetzt stattfinden. Und dann gucken wir mal, was 2021 passiert.
Ja, okay. Ja, spannend. Also deswegen, wie du gerade sagst, es haben ja andere probiert. Die Nippon Connection hat's gemacht. Das Phantasia Fest hat jetzt auch digital angeboten.
Ach so, deswegen, eine Sache vielleicht noch. Ja, klar. Was auch, bin jetzt auch ja natürlich mit vielen Festivalkollegen im Austausch, mit anderen Genre-Festivals zum Beispiel. Und es war für die Festivals, die sich entschieden haben, eine digitale Ausgabe zu machen, nicht einfach, die Filme zu bekommen. Also ich glaube, dass ich im Endeffekt fürs Fantasy Filmfest coolere Filme finden konnte, weil ganz oft war einfach eine Ablehnung da von Produzentenseite zum Beispiel, die gesagt haben, nein, sie wollen nicht, dass ihr Film digital läuft. Da gab es auch eine starke Angst vor Piraterie. Es war jetzt, man musste sich dann auch so ein bisschen, also das Standing, das man sonst als Festival hatte oder sich erarbeitet hat, hat wohl nicht ganz so gut gegriffen bei den digitalen Ausgaben.
Ah, okay, das ist eine spannende Info. Das ist eine spannende Insight. Ich wollte mich gerade sagen, weil es haben wir jetzt, wie du gerade sagst, eine Phantasia-Fest hat es gemacht, die Nippon hat es gemacht. Und soweit ich das jetzt von den Konsumenten gehört habe, hat das soweit ganz gut funktioniert. Tatsächlich auch teilweise ohne Geoblock, teilweise mit. Genau, da gebe ich dir auch recht. Das ist das Problem, wenn man dann auch eben ausgeschlossen wird als nicht in dem Land Lebender. Gerade auch dann eben seitens Presse natürlich schwierig. Von daher, deswegen, so eine Alternativplattform, sag ich mal, fände ich jetzt als Konsumenten sich spannend. Allein auch zum Beispiel, wir haben zum Beispiel mal von vielen Leuten auch gehört, weil wir besprechen das Fantasy-Filmfest auch im Podcast schon seit mehreren Jahren. Und es ist halt so, dass viele auch mal sagen, ah, ich würde da so gerne mal hin, aber ich wohne halt doch irgendwie so weit außerhalb. Und klar, es sind 7 Festivalstädte, aber ich komme da einfach nicht hin oder wie auch immer. Deswegen so meine Frage eben hin, ob man solchen Leuten dann quasi eben nicht eine Alternative bietet, wie du auch selber sagst, da darüber neue Zielgruppen nochmal erschließen kann, die dann vielleicht daraufhin sagen, oh, das war irgendwie voll cool, das würde ich gerne mal von Namen sehen und gehe vielleicht trotzdem dann nächstes Jahr dann wirklich physisch hin. Aber ich verstehe natürlich deine Sicht aus rein dieses etablierte Kino und natürlich auch das Gefühl, im Kino zu sein, gar keine Frage. Aber dass die Insights auch da sind, dass tatsächlich auch aus Anbietersicht digital dann eher abgelehnt wird, das finde ich dann wirklich doch mal sehr spannend, ja.
Also wie gesagt, als Beiprogramm kann ich es mir auch vorstellen, wenn jetzt wirklich die Zeiten so kompliziert bleiben, dann denke ich, wir werden auch nochmal überlegen, ob es nicht eine Synergie in irgendeiner Form geben kann. Aber das Fantasy Filmfest läuft ja schon, das bieten wir ja schon in 7 Städten Deutschlands an. Das heißt, es ist eigentlich die ursprüngliche Idee des Fantasy Filmfest gewesen, dass die Fans, erst waren wir ja in Hamburg und dann in München, und dass die Fans eigentlich gesagt haben, dann immer mehr, kommt doch mal in unsere Stadt, wir müssen immer so weit fahren, wir können uns das gar nicht leisten. Ja. Und so hat sich eigentlich überhaupt diese Idee, okay, wir kommen zum Zuschauer, er muss nicht zu uns kommen, entwickelt.
Muss man auch sagen, da seid ihr ja auch wirklich, wollte ich gerade sagen, schon sehr entgegengekommen. Ich meine, andere Festivals finden halt wirklich an einem Ort statt, die bleiben auch nur da und da muss man halt hin. Ihr seid da ja schon wirklich sehr, sehr entgegengekommen, gar keine Frage. Ja, aber spannend, wie gesagt, ich denke auch, man muss es beobachten, weil, wie du auch richtig gesagt hast am Anfang, man kann ja auch kaum planen aktuell, niemand weiß, was 2021 passieren wird, es wird nicht mit der Schwelle 31.12., 1.1. nächstes Jahr plötzlich alles gut sein, davon müssen wir leider ausgehen, von daher kann man nur adaptieren, aber ja, dass das Fantasy-Filmfest natürlich in möglichst physisch bleiben soll und das auch ausmacht, ich glaube, da sind sich alle, seid ihr euch und auch die Festivalbesucher sind sich einig natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Ich kenne aber auch eben viele, wozu ich auch selber ein bisschen gehöre, die einfach immer noch so mit einem kleinen Magen-Bauchschmerzen ins Kino gehen immer noch, weil so man sitzt trotzdem natürlich mit fremden Menschen in einem Raum, trotz der ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Deswegen kann ich auch da mir vorstellen, dass ja auch noch, trotzdem auch einige Leute sagen werden, auch wenn man hingehen kann, dass sie es trotzdem nicht unbedingt machen wollen. So, ja. Das ist halt auch nochmal die Frage, ne?
Klar.
Ansonsten sind wir damit eigentlich auch schon am Ende soweit. Das wären so meine Fragen gewesen. Ich würde dir noch am Ende einmal das Wort überlassen. Ich würde gerne wissen, oder auch beziehungsweise für unsere Zuhörer, jetzt vom kommenden Filmfest, welchen Film würdest du, da ist dein Favorit dieses Jahr jetzt bei euch von den 21, welchen würdest du am allermeisten unseren Hörern empfehlen, bei euch gucken zu gehen?
Puh,
welcher ist für dich so, dass du sagst, da müsst ihr rein. Wenn ihr nur einen mitnehmen könnt oder wollt, welcher ist es, welcher muss gesehen werden?
Also, einer meiner ganz großen Lieblingsfilme ist der Koreaner Bring Me Home, den ich persönlich als für die Programmierung auch wirklich lange übersehen habe, weil der so schwierig eigentlich ein bisschen in Richtung Drama vermarktet wurde. Und dann war ich völlig überrascht, was für eine unglaubliche Wucht und Härte dieser Film hat. Also der hat mich dermaßen abgeholt. Das ist eine Missing-Kid-Geschichte von einer Mutter, die seit Jahren ihren vermissten Sohn sucht und dann endlich eine Spur findet und den er versucht, aus der wirklichen Hölle zu befreien. Mhm. Und der Film ist einfach großartig. Also so großartig, wie ihn halt Koreaner so toll machen können. Ja. Und und der Sputnik, der Russe, der hat mich auch total weggefegt. Wir haben jetzt nicht so viele russische Filme im Programm. Mhm. Das ist ein Science-Fiction mit einem extrem gelungenen Alien-Creature. Und es spielt im Kalten Krieg. Das hat eine ganz spannende politische Dimension auch. Und es ist ein richtig guter Film.
Habe ich schon gesehen, gehe ich mit, ja. War toll. Wirklich auch eine große Überraschung für einen russischen Film, ja, definitiv. Der, vor allem hat er so eine Ebene, wie du gerade sagst, diese politische, aber auch eben, er ist ja doch eine große Zeit über sehr ruhig. Das hat mich sehr überrascht bei dem Film. Dass er gar nicht so erstmal auf Creature-Feature macht, das kommt dann später erst, sondern der Auftakt ist ja erstmal sehr behäbig und der ganzen psychologischen Ebene, ja, muss ich auch sagen.
Aber das hat mich total, das fand ich richtig gut.
Ja, sehr, sehr Überraschung. Ja, dann habt ihr jetzt zwei Filme an der Hand, die müsst ihr gucken, jetzt habt ihr keine Wahl mehr, habt jetzt gehört hier. Dann, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke.
Und ja, Leute, geht zum Fantasy Filmfest, solange es möglich ist und unterstützt das Format natürlich. Danke, Friedi. Und weiter natürlich viel Erfolg dann mit dem Fantasy Filmfest.
Dankeschön. Bis bald. Ciao.